Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson.
Mein Name ist Carlos Calanta.
Und wir haben Big News.
Größer geht's nicht.
Big News.
Der Merch ist da.
The biggest news.
der ist nicht da.
Merch ist da, ja.
Der ist da und der kommt am
30.06.
Am 30.06. Ist der online auch verfügbar, könnt ihr den kaufen. Also quasi ist er bald da.
Genau.
Aber 20, er ist da. Wir haben ihn schon.
2020, 30.06.
Also in einer Woche genau.
In
wenn ihr
einer
das jetzt
Woche,
hört, am Dienstag. Genau. In genau einer Woche, am 30.06. ist der Merch da. Wir haben T-Shirts. Wir haben
Beutel. Wir haben Tassen.
Wir Leute, haben weitere Dinge.
Ja, wir haben noch ein kleines Spezialteil.
Wir haben noch Spezialteile.
Ja.
Wir haben
Wir haben uns mega Mühe gegeben. Wir wollten, dass wir das auch selbst tragen können und dass es cool ist. Wir wollten irgendwie keinen Scheiß haben, sondern wir wollten was Geiles haben.
Wir haben die T-Shirts jetzt schon kurz angezogen. Wir haben jetzt ein paar.
Ja. Wir haben das heute richtig exklusiv bekommen von der Druckerei mit einem Boten.
Mit einem Kurier,
genau, der uns das gebracht hat. Die Shirts haben sich sogar noch warm angefühlt, als wären die aus der Presse. So richtig.
Das war wirklich privilegierter Zugang.
Ja, genau. Und Mann, ey, das ist voll cool, an etwas gearbeitet zu haben und das tatsächlich in den Händen zu sehen. Weil zum Beispiel bei Comedy ist es so, du schreibst einen Joke, der war zwar auf Papier, aber dann hast du ihn erzählt, vielleicht hast du das als Video, aber du hast nichts in der Hand.
Yeah.
Keiner gibt dir so diese Trophäe.
Wir sind jetzt,
oder so.
Es ist eine GbR, wir werden ein Gewerbe, wie gesagt. Es ist ein Gewerbe mit Handel mit Gegenständen, mit Ware. Das ist das Ding.
Das ist
kein geistiges Eigentum. Es ist
eine Ware, Leute.
Es ist eine Ware.
Das ist eine Werbeansage.
Ja, das ist echt cool.
Es
weil
ist eine
wir
heiße
haben
sie, Ware.
Es ist eine heiße Ware.
Wenn ich ein Emoji für unseren Merch finden müsste, um das zu beschreiben, dann würde ich den Fire-Emoji nehmen.
Fire.
3.
Ich würde 5 nehmen.
Ich würde 10 nehmen. 30.06. der Merch droppt.
Genau, der wird euch gefallen. Wir werden die Tage auch Fotos und sowas hochladen, dann könnt ihr den schon mal sehen. Also ihr werdet sehen, was ihr kaufen werdet. Hm. Oder
ist
kaufen
nicht so wie bei anderen
solltet.
Merch, wo man überrascht wird.
Ja, genau. da ist es ein ganz normales Online-Ding, also ihr werdet das schon sehen.
Webshop.
Webshop. Wir sind online, wir gehen in die Internetblase,
genau.
Gehen wir weiter mit rein.
Es wird verpackt von uns und zu euch versandt durch uns. Wir fahren zu eurer Haustür und bringen es euch vorbei, Leute. Das ist kein bisschen creepy.
So muss es. Ist leider super professionell.
Ja.
Genau, also 30.06. kann man es kaufen und danach kommt es irgendwann ist schnell an. Und es sind mehrere Sachen, ihr werdet das alles sehen. Und es ist richtig geil geworden. Wir sind ziemlich stolz.
Ja, Mann.
Es ist cool, das als Gegenstand mal zu sehen und nicht nur auf dem Computer.
Genau, Shoutout auch an Trippi Steff, der mit uns den ganzen Shit gemacht hat, der uns geholfen hat, der uns einfach freiwillig von sich aus eine coole Illustration geschickt hat, irgendwie, glaube ich, zu Silvester oder so.
Yeah.
Hier die Warn-Cookies werden das kennen, das haben wir, Carlos und ich, zu neu einfach hochgeladen oder so. Und Shoutout an ihn, er hat uns überall geholfen und es ist mega cool geworden.
Das sind seine Designs, seine Illustrationen und das ist echt cool. Und Shoutouts an Ticket Toaster, die das alles mit uns machen und sehr angenehm und sehr gut sind.
Ja, absolut.
Und an Yannick, mit dem wir noch die ganzen Fotos machen. Wir haben die Sachen tatsächlich heute bekommen.
Ja.
Heute sind wir ans gekommen. Wir treffen uns mit Yannick die Tage.
Hast du Bock, dieses Foto da zu holen, was uns Yannick geschenkt hat? Yannick hat uns ein ziemlich cooles
Warte.
Ja,
das
ist hier eine YouTube-Portion.
Ja, ich halte es in die Kamera, Moment.
Ja, genau. Yannick, Shoutout, hat uns richtig cooles Foto gebastelt, quasi ausgedruckt. Und das ist irgendwie wie eingeschweißt, oder was ist das? Wie nennt man das? Foliert. Es ist auf jeden Fall nice und ich würde es mir aufhängen. Es ist riesig übrigens. Boah, scheiße. Echt, das ist ja voll witzig, wenn. Guck mal, das ist jetzt einfach gerade das Bild.
Man ist ja voll geblendet.
Ja, okay. Das ist richtig YouTube gerade. Die Leute, die das hören, die fuckt das gerade richtig ab. Aber auf jeden Fall. Vielen Dank, Mann. Das ist mega. Genau. Das ist ja gerade ein richtiger Videoteil des Podcasts, ey. Das kann man gerade nur genießen, wenn man das schaut.
Das ist ungenießbar für Leute, die nicht an Merch interessiert sind und das gerade nur audiomäßig wahrnehmen.
Das ist
gerade komplett egale Information.
Genau. Und wenn ihr das seid, fuck you.
Fuck off.
Nein, Mann, okay. Genau, willkommen, Alter, Chips und Kaviar. Deswegen, Alter, was ging bei dir die letzten Tage? Was ging bei
dir? Mein Auto ist jetzt repariert.
Ich hab's gesehen.
Wollen wir direkt darüber reden? Also, ich weiß gar nicht, ich habe es schon auf dem Podcast erzählt, ne? TÜV ist abgelaufen und so weiter. Und es ist in diese Werkstatt gegeben. Long story short, es sieht jetzt, kennst du diese Kinder, die als Kinder schon, oder man selber hatte das vielleicht auch mal, Klamotten hatten, wo so, die so Löcher hatten und dann wurde das so geflickt und du siehst aus wie...
Ey, ohne Scheiß, meine Oma hat das bei mir überall so gemacht.
Ah ja, genau.
Ich habe T-Shirts mit einem roten Punkt irgendwo in der Mitte oder so, weil es da ein Loch gab.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich irgendwelche Socken, wo auch nochmal ein anderer Stoff drüber ist
oder so. Ja, das ist so, wie nennt man diesen Jungen da nochmal, diesen... Oliver Twist? Sir, aha. Sir!
Ah,
also
ja,
diese,
ja.
Diese, genau, diese, Sir, Sir, extra Blatt, so dieser Junge.
Oder meinst du wie so ein Geschichtslehrer, der mit diesen Dingern hier?
Ah, ja, ja, genau, genau. Aber das hat sogar noch zu viel Klasse. Das Ding ist mit dem Auto, meine Beziehung zu diesem Auto, ich habe es immer irgendwo gefeiert, weil es ist ein scheiß Auto, aber es ist unauffällig, was heißt, als wäre ich irgendwie ein, Batman oder so, aber es ist einfach, es ist hässlich, aber fällt damit nicht auf.
Mhm.
Es ist so ein egal. Es ist so ein egales Auto und ich habe mir war es egal, ob ich irgendwo ranstoße, ist mir kaum passiert.
Das wäre die Werbung von Opel Astra. So, ey,
ja.
Dieses Auto ist scheiße, aber es fällt nicht auf.
Genau.
Opel Astra.
Ja. Das
Fahr
ist. Das ist so, als hättest du ein T-Shirt von S. Oliver. So. Ist einfach okay. Das wird vergessen. Man sieht es, ist es sofort vergessen.
Ja.
Und das war das Coole an dem Auto. Und
es gibt davon auch eine ganz coole sportliche Edition, kann das sein? Ich glaube, ein Kumpel von mir hatte das mal. Und
ja.
Das war in Schwarz. Das war, glaube ich, so Opel Astra Sport Edition. Und
das kann
war
sein.
So ganz nice eigentlich.
Ja, ja. Ich glaube, auch wenn es neu ist und so, dann ist es ein cooles Auto. Was auch immer. Ich habe mir nie so viel Gedanken zu Autos gemacht. Ich dachte immer, ich bin nicht, also... Ich interessiere mich dafür nicht so sehr.
Kein Autotyp.
Ich bin kein Autotyp. Ich habe es auch immer so ein bisschen leicht arrogant belächelt, wenn Leute zu sehr ihr Auto ihnen zu wichtig war. Weil ich mir dachte, hä, braucht man doch nicht, ist doch egal. Aber jetzt merke ich es voll, dass ich gerne ein normales, neues, schönes Auto hätte. Weil jetzt ist dieses Auto, das Ding ist, der Kotflügel war eingedrückt, weil mir dieser Rumäne reingefahren ist. Habe ich auf dem Podcast erzählt. So, da war diese Delle drin. Die ja so groß war. Und irgendwie hat der TÜV-Prüfer dem Typen bei der Werkstatt gesagt, weil der das alles für mich gemacht hat, so, yo, diese Delle geht gar nicht, was auch immer. Und dann...
Das ist ja richtige Fachsprache.
Geht gar nicht.
Ey, das ist nicht gut.
Wie irgendwie so ein Mittelstandskind, so, das geht gar nicht, wirklich.
Ich habe mir gerade dein Auto angeschaut und da muss ich sagen,
das geht gar nicht. Gerade heutzutage geht sowas wirklich 2020.
Das ist Opel Astra Fragility, würde ich das nennen.
Und dann, also diese Delle war da. Roland, der Freund von meinem Vater, Auto-Roland, der sich mega auskennt, hat mir gesagt, ey, diese Delle ist kein Problem, bla bla. Ich rede mit dem Typen, ich sage, hey, können wir es nicht einfach rausziehen? Roland hat mir gesagt, man kann es einfach die Delle rausziehen.
Was für ein Name übrigens,
Roland. Ja. Und er meinte, nein, wird definitiv durchfallen, bam, was auch immer, jetzt habe ich da neue Kotflügel dran, ich habe keine Ahnung von, ich hätte nie gedacht, dass ich über Kotflügel reden werde, aber da sind neue Kotflügel dran, komplett in Schwarz, du hast es ja gesehen.
Ja, ich bin angekommen, habe es gesehen, ich habe dich nur davor gehört, wie du darüber geredet hast, du meinst so, das sieht so ein bisschen peinlich getuned aus oder so.
Nein, ich meinte Broke Tuning, das ist so mein
Broke Tuning.
Also
ja, genau, das habe ich dir auch gerade gesagt. Das sieht nicht nach Tuning aus. Das sieht so aus, als hättest du es so spontan reparieren lassen und die hatten einfach keine anderen Teile da. So, das sieht einfach wirklich
so ungefähr ist auch die Geschichte. Ich habe die Teile dann selber bestellt, diese Kotflügel, über Amazon übrigens. Meine Kotflügel kamen über Amazon. Ja, und das sieht jetzt so zusammengeschustert. Also das ist ein scheiß Auto, ist aber wie gesagt, was auch immer, ist okay erstmal. Aber jetzt fällt es halt richtig auf und jetzt ist es so eine Klapperkiste irgendwie, obwohl es repariert wurde. Aber
nur diese zwei Teile, die auffallen. Aber
ja, aber das sieht einfach nur, das sieht jetzt wirklich offensiv scheiße aus. Und das ist jetzt sozusagen ein Hingucker, aber halt krass im Negativen.
Das sieht so zusammengeflickt aus.
Ja, es ist zusammengeflickt. Es ist wirklich, als hätte man hier diesen Ellbogen geflickt, so. Und es ist das erste Mal, dass mir wirklich mein Auto peinlich ist. Es war mir nie peinlich, in diesem Auto rumzufahren. Und es ist das erste Mal, dass ich mir denke, krass, Das, ich möchte darin nicht gesehen werden. Ich möchte damit hier nur...
Du kannst ja eine Maske tragen, also einfach eine Corona-Mundschutz, während du damit fährst. Und alle denken sich so, boah, krass, der Typ achtet zu sehr auf seine Gesundheit, aber dir ist einfach nur das Auto packen.
Ich trage eine Maske und eine Sonnenbrille.
Ja, genau. So krass, wow, Alter. Seitdem Gabo diese neuen Kurzflüge hat, hat er, achtet das, er wirklich auf diese Hygienebestimmung.
Sie nimmt jede Kontaktbeschränkung ernst.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, du brauchst einfach so eine Lackiererei wie bei GTA, Alter, dass du einmal reinfährst, hat eine
andere
Farbe, du hast keine Sterne mehr und wirst nicht mehr
gesehen. Ja, dieser Look ist gerade ein Verbrechen. Ich muss das nochmal so...
Dieser Look, ja, keine Ahnung. Das sieht wirklich aus wie, keine Ahnung, Fast and the Furious, aber bloß halt ohne Fast und ohne Furious.
Ja, das ist das Unzeichen bei Fast and the Furious.
Genau, das ist es. Und das ist die Glatze von Vin Diesel ungefähr, dein Auto gerade.
Ja, ist irgendwie so, das ist irgendwie, keine Ahnung, einfach so ein Tatauto, das man danach verbrennen kann.
Aber sagen wir es so, Need for Speed Underground...
Das ist zu Spiel. Underground, dieses Auto.
Nee, ich würde so sagen, man würde das nicht so... sich selbst erstellen, das Auto. Wenn man die Wahl hat, würde man nicht so...
Nein, das ist ein Auto, das du dir nicht erstellst, sondern dein Portemonnaie erstellt ist für dich.
Ja, ja.
So, das ist so, wer war der Designer? Mein Kontostand. Mein Kontostand war der Chefdesigner dieses Looks.
Nee, dein Auto sieht aus, als hättest du noch diese Kurzflüge noch nicht freigeschaltet, weißt du?
Also
noch
nicht diese als würde man die ersten Basic-Kurzflüge kriegen, genau. Die es umsonst gibt, ohne Punkte, genau. Ohne alles.
Als müsstest du noch mal ein bisschen Rizzo Chicken einsammeln, irgendwie an der Sonderlehung, diese
Kurzflüge und abliefern. Dann kam die nächste Sache, direkt jetzt, gerade jetzt, wo ich diese neuen Kurzflügel habe, gerade letzte Woche. Ich wohne ja hier, ich wohne in Tempelhof, so viel dazu. Und Tempelhof, und ich mag's hier mittlerweile. Und hier ist halt nichts drumherum und bla, bla. Und ich bin auch nicht bekannt oder irgendwie so etwas. Und ich wurde hier nie von irgendjemandem angesprochen oder so. So. Und dann war ich hier beim Lidl bei mir um die Ecke.
Aber wobei, ich glaube, du hattest mir erzählt, dass dein Nachbar uns hört. Kann das sein?
Ach so, ja, das ist nochmal was anderes. Ja. Das ist nochmal was anderes.
Also Shoutout auch an ihn. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber der wohnt hier und hört uns.
Ja. Das war auch komisch, das herauszufinden.
Wenn er das halt morgen hört oder für ihn halt sozusagen heute, weil für ihn jeder Tag, an dem er
es. Ich glaube nicht, dass er so ein krass regelmäßiger Hörer ist. Er meinte so, er hört Podcasts so und er hört immer mal wieder rein. So.
Ah ja, auf jeden Fall, hey, Grüße.
Grüße, ja, das war auch cool. Auf jeden Fall bin ich gerade, pack den Einkaufswagen zurück, bin fertig mit dem Lidl-Scheiß. Will zum Auto mit dem Einkauf. Oder Einkauf war schon, ist auch völlig egal. Dann geht ein Typ in Lidl rein, sagt dann so, hey Mann, bla bla, also so irgendwas. Also so, hey, ich habe gesagt, hey, bester Mann oder was auch immer. Und ich war so, ah ja, okay. Und dann war einfach nur so, ja, es wäre so enttäuschend, wenn er sieht, will man das sehen, so irgendwie, irgendwie denkt man sich so, hey, ach krass, ich wünschte mir, er hätte ein besseres Auto.
Ja, keine Ahnung.
Also mich würde es ein bisschen runterziehen, wenn ich irgendwie ein bisschen Fan wäre von jemandem und ihn zu dem Auto gehen sehe, weil ich mir denke, okay.
Aber ich kenne diese Story von einem legendären New Yorker Comedian, der jetzt schon leider verstorben ist.
Patrice,
genau. Die ultimative Stand-Up-Legende, krasser Comedian.
Ja, also wirklich, mega.
Also as funny as it gets, finde ich. Und der war auch oft im Fernsehen zu sehen, hatte sogar auch Gastrollen. Er hatte so, glaube ich, eine Nebenrolle bei einem Spike Lee-Film oder sogar bei mehreren oder irgendwie so.
Ah ja, okay. Er war auch bei The Office, hatte eine kleine Rolle.
Echt? Stimmt, bei The Office, sogar bei Arrested Development hat er auch so eine Mini-Rolle.
Ah ja, okay.
Ja, genau. Also auf jeden Fall eine krasse, krasse Empfehlung, Patrice O'Neill, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und der wurde zu seinen Lebzeiten natürlich, da hat er gelebt in dieser Geschichte, da wurde er in der U-Bahn gesehen von einem Fan und so.
Ah, ja.
Und da war der Fan so, yo,
was machst du U-Bahn?
Weil viele Leute denken so, ach, Fernsehen bedeutet sofort reich oder Fernsehen bedeutet berühmt oder so.
Yeah.
Aber ja, das ist halt natürlich nicht die Realität.
Yeah.
Und bei Patrice war das so, glaube ich, also wir schauen uns jetzt gerade sein Zeug an und für uns ist halt diese Legende, aber das hat nicht bedeutet, dass er die ganze Zeit Geld hatte.
Yeah.
Also diese Bits sind zum Teil auch entstanden, als er arm war, aber für uns denken wir, ach krass, er hat so viel beeinflusst, er hat so viele Leute zum Lachen gebracht, er hat also Kultur geschaffen, er hat Geschichte geschrieben, fast schon so übertrieben gesagt. Ach krass, der hat wahrscheinlich so in einer Villa gewohnt, jetzt übertrieben gesagt, aber nee, er hat ja in einer WG gewohnt. So.
Ja. Aber ich glaube, aber in den USA verdienen die noch mal weniger. Also da ist der Kuchen wird unter viel mehr Leuten aufgeteilt.
Ja, aber wenn du es dann schaffst, dann wenn kannst du nicht mehr verdienen. Also
ja, wenn du es dann schaffst. Aber er hat ja dann gegen Ende im letzten Jahr oder so angefangen, glaube ich, richtig gut zu verdienen. Er ist ja, gestorben.
Ja, schon früher wahrscheinlich, aber das gab auf jeden Fall eine Phase, wo er schon bekannt war und dann trotzdem nach Oberen gefahren ist und so.
Ja.
Aber es gibt natürlich viele Leute, ich meine das über Günther Jauch zu wissen, der Typ ist Multimillionär, fliegt EasyJet so.
Ach echt?
Ja.
Boah, das wäre mir auch so unangenehm. Stories. Wirklich? Ja. Dann ist er im EasyJet eingezwängt neben irgendeinem anderen?
Ja, ach übrigens, ja, hier Günther Jauch, wir hatten ja mal hier nach dem reichsten Cookie gefragt.
Ah ja.
Uns hat ein Mädel geschrieben.
Stimmt.
Nee, Spaß. Yeah. Uns hat Günther Jauch geschrieben. Er hört den Podcast. Leute, er ist der Millionär. Nee, aber uns hat ein Mädel geschrieben, dass tatsächlich da bei Wer wird Millionär eine 500.000
bekommen
hat. Und sie lehnt sich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn sie sagt, dass sie mit die reichste Cookie ist.
Wahrscheinlich. Sonst kam nicht viel.
Genau, Shoutout
aber an sie. Shoutout an sie. Und,
genau. Und das wollte ich gerade noch dazu sagen.
Wir können sie fragen, ob wir den Namen nennen können, weil sie hat irgendwie ein Buch zugeschrieben. Zu Finanzen für junge Leute. Was ich mega interessant finde.
Ja, weil sie hat ja diese 500.000 bei einem Quizspiel gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum sie sich da auskennt. Aber
sie hat sich damit voll auseinandergesetzt und hat sie es investiert und bla bla. Sie ist ultra erwachsen damit umgegangen.
Genau, sie meint, dass sie halt ein ziemlich, nüchternes, erwachsenes Leben führt und einfach nicht zu viel Geld ausgibt und versucht noch diese Millionen voll zu machen mit Investments und bla bla bla.
Und danach rastet sie aus.
Ja, das finde ich krass. Also die hat jetzt einfach diese...
Ich hatte mir auch irgendwann überlegt, mich damit auseinanderzusetzen und dann kam irgendwie Corona und ich dachte mir so, ja, das Letzte, was ich jetzt brauche, sind Aktien.
Ach, Investments oder was?
Ja, irgendwie, dass ich mir mal so ein paar Gedanken mache.
Also ich könnte dir ein Investment empfehlen und es wären bessere Kurzflüge. Also das wäre ein sinnvolles Investment, glaube ich, dass du das andere Investments sinnvoll führen könnte.
Aber Stichwort Nachbarn, das fand ich irgendwie interessant, weil ich wohne hier einfach in einem Haus, dieses kaum junge Leute, also wie gesagt, nur der eine Nachbar, der den Podcast hört und dann noch ein, zwei andere, aber es sind einfach so ältere Berliner hier und ich hatte es null auf dem Schirm, ob die wissen, dass ich Comedy mache, also es war für mich null Thema, so wissen die das oder wissen sie es nicht oder so, sie haben einfach gedacht, keine Ahnung, was sie sich denken, dass wir immer noch Studenten sind, weil wir sind als Studenten hier eingezogen und dann hat mir Yannick letztens erzählt, weil ich dachte immer, keiner weiß es, dass ich Comedian bin, weil hier mal eine Nachbarin geklingelt hat, eine von denen, und ich meinte so geklingelt, ich mach so auf, und dann sagt sie so, kann ich eine private Frage stellen? Und ich so, was kommt jetzt? Ja, klar. Sie so, studieren Sie Astrophysik?
Aha.
Und ich so, nein.
Das ist mir gerade zu privat.
Astrophysik. Also ich studiere gar nicht Astrophysik, ehrlich zu sein. So, bin man wirklich weit davon entfernt.
Es ist witzig, dass sie von Opel Astra auf Astrophysik schließt.
Ich habe ihr Auto gesehen und habe gefragt.
Stand doch nicht Astro?
Sind Sie Astrophysiker? Ja. Das ist schon länger her. Sie so, studieren Sie Astrophysik? Und ich so, nein. Und dann meinte sie so, ich habe gehört, einer von euch, wir sind ja hier zu zweit, einer von euch studiert Astrophysik. Und ich meinte so, okay, Yannick, macht einen Doktor in Physik, also Physik. Mhm. Sie so, ja, und dann hatte sie halt so eine Frage zu ihrem Enkel, dass sich für Physik interessiert oder was auch immer. Und dann, deswegen dachte ich halt immer so, niemand weiß, dass ich Comedian bin. Da hat mir Yannick letztens erzählt, wir sind auf das Thema gekommen, und er meinte so, das ganze Haus, alle wissen, dass du Comedian bist. Alle. Und er hat schon mit Leuten geredet und so. Und ich so, okay. Und dann meinte er so, weil der eine hat mich mal gefragt und die reden untereinander, die sind alle so ein bisschen connected und wir sind halt sozusagen die Jungen, die mit diesen alteingesessenen Berlinern, die hier auch grillen in ihrem Teil des Gartens, was auch immer, wir sind halt nicht im Haus aktiv, so nachbarschaftlich, wir sind einfach nur nett und nehmen Pakete an für die ganze Zeit, das ist unser Dienst. Und dann meinte er so, alle wissen, dass du Comedian bist und ich so, okay, strange so, aber okay. Und dann meinte er, und die eine meinte so, ich habe mir das dann angeschaut, so, und eine Woche später hat sie ihn dann
wieder... Hat sie es ihm gesagt?
Ja, genau. Sie hat so, ich habe das mal mir angeschaut dann, aber ich finde das gar nicht witzig. Und weißt du, was Yannick geantwortet hat? Er meinte dann so, also so irgendwie so voll in den Rücken gefallen auf eine Art, er meinte so, er hat sein Publikum. So, also, ja. So, irgendein armer Spast wird sich schon finden, der das witzig findet. Ja. So, keine Sorge.
Nee, es gibt Leute, die das witzig finden.
Ja. Nein, nein, nein. Ich weiß. Aber es gibt Leute da draußen, die.
Ja, ist jetzt ganz unter uns. Ich auch nicht. Also ich wünschte, er würde.
Ja, so klang das. Er so, er hat sein Publikum.
Ja, ja. Astrophysik, da, das wäre sein Ding gewesen. Ja, aber.
Schade.
Ja, ja.
Wissen, ja, okay. wissen Leute nee, so nach
stimmt, bei vielleicht dir irgendwie unmittelbare Nachbarn, aber auf gar keinen Fall das ganze Haus. Ich finde es, also passend zu dem Thema, ich hatte neulich, also vor einer Woche hatte ich einen Pärchenabend mit meiner Freundin und ich kannte das andere Pärchen nicht. Und das war für mich voll witzig, weil die Freundin sozusagen, also die Frau aus diesem Pärchen, die wusste, dass ich Comedy mache.
Ja. Yeah.
Aber das ist immer so eine Sache, man fühlt sich dann immer so komisch, also ach Comedy, man weiß nicht, was sie für ein Bild von einem haben und so und außerdem ist es eine krasse Geschmackssache, so wie diese Frau gerade bei dir auch so, das fand ich nicht witzig und so. Deswegen ist es so, zum Teil komisch, wenn die einen nicht witzig finden oder das gesehen haben oder dass man dann trotzdem sagt, so ja, man macht diese witzige Sache.
Yeah. Also so. Ich meine, die schlimmste Kombo ist doch, man lernt neue Leute kennen und man hat irgendwie einen super, also einen unlustigen Tag oder es vibet überhaupt nicht und man ist privat für die krass unlustig und danach erfahren die.
Ja, genau.
Das war Comedian ist.
Also, keine Ahnung.
Oh, shit, wirklich.
Nee, das war ein cooler Abend, es war ein cooler Vibe und so. Wir haben cool gequatscht und was getrunken. Und dann habe ich die so richtig kennengelernt. Die eine macht was mit Psychologie, der andere macht was mit, also verleiht Kredite und so, weißt du.
Und, weiß ich gar nicht.
Was?
Verleiht Kredite.
Ja, das Finanzwesen, sagen wir so, okay.
Yeah,
das ist ziemlich grob gesagt. Und dann sage ich, dann fragen die mich so, ja, okay, ach so, du machst Comedy, ja, ist wahrscheinlich jetzt gerade schwierig wegen Corona und so. Ich sage so, ja, klar, wir haben sonst so unsere regelmäßige Show. Aber jetzt gerade, ja, ich habe einen Podcast. Und ich finde, es ist voll komisch. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der einen Podcast hat, also nehmen wir an, ich würde kein Comedy machen, dann wäre ich so, boah, Spaß.
Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
ich wäre so, total. Was, du nimmst dich selbst auf? Also so dieses Ding von so
Podcast,
du machst einen Podcast, was denkst du, wer du bist? Also, das fühlt sich mal komisch.
Ja, du sitzt in Kreuzberg, trinkst irgendwie so ein, wie heißen dieses?
Chai Latte
nein,
oder
nein. Aperol Spritz und erzählst Leuten, du hast einen Podcast. So, ich wäre so, boah,
was ist das denn für einer? Witzig, dass du Aperol sagst, weil wir waren kurz davor, so einen Aperol zu trinken, Aperol Spritz zu trinken. In Kreuzberg tatsächlich.
Nee, deswegen, ich weiß ja.
Ja, genau. Und das war dann ganz witzig, weil wir haben kein Aperol auf der Karte gefunden. Und der Typ, der war irgendwie so ein bisschen High Energy, der Kellner, und so offensiv, okay? Und durch die Maske und man kann das Gesicht nicht lesen, das wirkt einfach nur aggressiv. Weißt du? Weil du siehst einfach nur diese Augen, die eigentlich immer ernst schauen, weißt du?
Ah,
so,
ja.
Man sieht das Lächeln kaum.
So ein engagierter OP-Arzt.
Genau, und dann hat er eine Cappy, also ich habe jetzt auch eine Cappy, aber er hat sie so runtergezogen, da hat er noch diese Maske und bedient uns. Und dann sagt er so, also voll irgendwie intensiv, sagt er so, ja, wir haben hier kein Aperol, weil das passt nicht zu dem Geschäftsmodell unseres, das passt nicht zu unserem Konzept.
Was weißt du von dem, was?
Genau, weil das passt nicht zu unserem Konzept. Und ich habe nicht verstanden, was deren Konzept ist. Und ich glaube, deren Konzept war einfach, dass sie kein Aperol haben. Das ist das einzige Konzept.
Ja. Also, wie, das war ein Laden, der Essen und Getränke hat.
Ja, nee, warum genau, die haben, glaube ich, kaum, ja genau, die haben so Snacks, glaube ich, so in diese Richtung oder so
Pommes. Ja, aber die hatten andere alkoholische Getränke, ganz normal.
Ja, die hatten so Craft Beer und so. Und ich weiß nicht, ob die halt einfach nur, also die hatten Craft Beer, aber ich glaube, die hatten auch so Whisky und so.
Ja, die hatten auch Drinks.
Ja, genau. Und da dachte ich so, ja, vielleicht haben die keine importierten Sachen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die einfach nur Sachen aus
der Region. Das klingt wie etwas, was sein Chef gesagt hat und er gibt es einfach wieder.
Aber das Interessante war, warum er uns das gesagt hat, war nicht nur, dass sie kein Aperol haben, also quasi, das war ganz interessant, sie hatten kein Aperol, aber es wurde so oft gefragt.
Ach so.
Dass die es jetzt anbieten, aber voll interessant, so quasi widerwillig. Die bieten es widerwillig an.
Ja. Yeah.
Und ein Aperol kostet 7,50 € und ist noch nicht mal auf einer Karte. Also das heißt, du bekommst es, aber die lassen dich schon wissen, dass die es nicht verkaufen wollen. Und es kostet 7,50 €.
Das ist viel zu viel.
Das ist wirklich so.
Für einen Aperol Spritz.
Ja, also euer Konzept ist nicht nur, dass ihr keins habt, sondern dass ihr uns bestraft. Also das ist das Konzept. Ihr bestraft Leute dafür, dass ihr Aperol trinken wollt.
Ja, ich weiß halt nicht, wie es ist als Gastronom sozusagen. Warte mal. Also es muss ja unter Gastronomen auch so ein Ding geben, auf eine Art wie bei Comedians, Hack und sozusagen originell. Mhm. Und Hacks sind so Gastronomen, die so einfach nur das machen, was alle machen und hinterherlaufen und dann irgendwelche Trends aufgreifen. Und das andere sind irgendwelche Leute, die so einen neuen Laden etablieren wollen, eine neue Küche, irgendwie eine Vision haben von dem Menü. Mhm. Und dann so die Leute, die man bei Chef's Table sieht oder was auch immer. Aber da ist es ja nochmal schwieriger, sozusagen originell zu sein, weil sozusagen, bei uns gibt es die Unterscheidung, bist du ein Künstler oder ein Dienstleister? Bist du ein Künstler-Comedian oder so ein Dienstleister-Typ, den man bei einer Firmenfeier auch buchen kann und was auch immer und der einfach den Witz macht?
Ja, genau, solche Patrice O'Neill war kein Comedian, den man auf einer Betriebsfeier buchen kann.
Auf gar keinen Fall.
Genau.
Aber so. Ja, deswegen auch, unter anderem deswegen war er einer der größten sozusagen ever. Mhm. Aber sagen in der Gastronomie ist es ja voll okay, Dienstleister zu sein. Also das ist ja per Definition deren Ding. Ja, genau. Also ihr seid Dienstleister.
Du kannst innerhalb dessen Künstler sein, aber in erster Linie wollen alle erstmal das.
Yeah.
Alle wollen einfach nur ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. So.
Aber theoretisch sozusagen gibt es eine Möglichkeit, weshalb es okay wäre zu sagen, auch obwohl das Produkt nachgefragt ist, wir entscheiden uns dagegen. So.
Ja, natürlich, aber ich meine, das ist ja dann auch irgendwie sozusagen also legitim zu sagen, ja, ist mir doch egal. Also ist ja in Ordnung, dass du dich als Künstler siehst. Aber ich habe hier trotzdem nicht das bekommen, was ich wollte. Und deswegen werde ich da nicht hingehen. Also genau, also von mir aus kann man das machen. Und das war auch in Ordnung. Aber trotzdem einfach komisch dann, dieses Ding, also nicht nur, dass wir es nicht haben, sondern das passt nicht zu unserem Konzept, aber da haben wir es trotzdem, weil so viele Leute wollten und das kostet voll viel und das ist noch nicht mal auf der Karte.
Ja.
Das verstehst du, was ich meine?
Also das ist ein bisschen wie Weg so eine Art gegangen.
Künstler, der dann trotzdem versucht, Dienstleister zu sein und das ist irgendwie ein komisches Ding.
Ein Zwischending entstanden.
Ja, so ein Zwischending. Hm. Ja, aber im Endeffekt, also das war egal und ja, wie gesagt, du kannst ja trotzdem als Gastronom diese speziellen Sachen anbieten, aber es ist nicht als diese spezielle Sache bekannt. Zum Beispiel, ich kenne eine Bar in Berlin, ich weiß nicht, ob die immer noch, keine Ahnung, ob die immer noch erfolgreich ist, aber da passen wirklich nur so 8 Leute rein oder 6 Leute.
Okay. Yeah.
Das ist am Rosenthaler Platz gewesen. Ich weiß nicht, hier ist es Wäscherei oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und das ist unscheinbar. Du weißt noch nicht mal, dass das eine Bar ist. Deswegen ist das so cool. Also und die haben dann auch noch mal so Türsteher. Du stehst dann vor diesem Ding, was von außen noch nicht mehr erkennbar ist als Bar.
Yeah.
Stehst davor, da steht dann irgendwie Open und du denkst, das ist einfach nur irgendwie ein komischer, shady Laden oder irgendwie so ein kleiner Massagesalon oder so. Stehst dann davor und dann, wenn sie ewig die Tür nicht aufmachen, dann bist du halt nicht reingekommen. Aber wenn sie dann die Tür aufmachen, dann bist du reingekommen. Und ich stand da mit meinem Kumpel so auch schon einmal, da sind wir nicht reingekommen oder so.
Okay.
Vielleicht, weil es auch voll war oder so, da passen nur 8 Leute rein.
Wirklich 8?
Wirklich 8. So wirklich so 8 Leute, also da gibt es so 8 Sitzplätze an der Bar, einfach nur. Und die haben keine Getränkekarte. Das heißt, du kommst rein und dann wirst du gefragt, was du trinken möchtest. Und dann mixt es dir der Typ und du weißt nicht, was es kostet. So, das ist deren Konzept. Und genau, ich kann
ja, aber es geht dann um die Erfahrung, um diese Exklusivität, um dieses...
Genau, da spielst du ganz ruhige Musik und so. Es hatte was.
Es hat was von einer Filmszene.
Es hatte was. Ich meine...
Wie, aber du warst nie drin?
Doch, ich war einmal dann drin. Einmal
Ach so, okay.
Und das zweite Mal war ich dann da. Aber das war dann ganz interessant.
War das, ich meine,
wir haben
dann
16 Euro für diesen verfickten Cocktail gezahlt, also haben da eine Stunde drin gesessen, glaube ich.
Wie, für einen Cocktail?
Ja.
Oh, okay, krass.
Ja, der hat den dann so gemixt. Das war auch noch so ein kleines, was so ein Martini-Glas. Da hat er so einen kleinen Cocktail da gemacht.
Aber
so
mit einem Mädel oder wieder mit einem...
Nee, mit dem Typen. Ich war da zweimal mit ihm sozusagen.
Und einmal hat es geklappt, okay.
Einmal hat es geklappt. Und dann war ich aber nie wieder da, weil ich mir dachte so, ja, okay, das ist schon eine coole Sache, aber das ist so wie so eine Art einmalige Experience.
Ja. Yeah.
Also, wo man sich denkt, achso, das ist interessant, aber das brauche ich nicht jeden Tag.
Das erinnert mich ein bisschen, kennst du diese Doku? Ich habe die, glaube ich, auch nur zur Hälfte gesehen, über diesen... keine Ahnung, wie der Typ hieß, Harry Kurikari oder was auch immer.
Von der Bulu?
Ja, nein, das war jetzt Zufall. Nein, irgendwie Sasuko macht Sushi, irgendein Japaner.
Nein, wie heißt man? Komm schon, das wissen wir.
Nakoko?
Ja, nicht Nakoko, Sashimi macht Sushi. frag mal, wie hieß er? Yuri's Hisoshi? Yuri's Hisoshi, Alter. Origami?
Ja, auf jeden Fall, Japaner macht Sushi.
Jiro hieß er, glaube ich.
Giro.
Giro Konto. Giro. Sparkasse. Wir sind drin.
Ja, und der hatte dann auch immer nur seine Bar irgendwie. Da konnten, glaube ich, auch nur so 10 Leute sitzen und dann so handpicked.
Ich glaube, Giro Sushi, oder?
Ja.
Ja, genau, aber was wolltest du gerade sagen?
Der ist mich das daran erinnert. Das
erinnert dich auch einfach an einen kleinen Raum, den du schon mal so. Ach, Giro heißt er mit J.
Giro.
Und es ist anscheinend arschteuer. Ein Comedian war da, Andrew Schulz war da anscheinend mit seiner Freundin. Hey, der Typ ist 94, der lebt immer noch.
Na, krass,
und Sushi, es gab eine Doku, die diesen Laden bekannt gemacht hat. Und zwar so sehr, dass du mehrere Monate im Voraus dir einen Tisch buchen musst und dann zahlst du irgendwie bis zu 700 Euro oder so für
das
Gericht. Und Andrew Schulz, also das gibt es auch als Clip, meinte, das war der größte Dreck, den er gegessen hat. Also er hat wahrscheinlich auch so übertrieben, aber er meinte, er hat sich quasi seinen Mund verbrannt, weil es so viel Wasabi war oder dieses Wasabi so schlimm war. Krass. Und er meinte so, ich konnte es gar nicht nachvollziehen. Und das, er meinte, das war einfach ultra gehypt. Aber diese Doku kann ich selbst wirklich empfehlen. Ich habe die mal geschaut. Jiro Dreams of Sushi ist 2011 rausgekommen. Die gab es früher auf Netflix, gibt es glaube ich jetzt nicht mehr. Und ist einfach nur interessant, ist geil für jeden Künstler, weil es einfach diesen Prozess zeigt von jeden Tag aufstehen und diese gleiche Sache machen und das bis zur Perfektion irgendwie meistern. Und also die, so Dinge, wo du dir denkst, wo du selber nicht drauf Acht gibst, weil du irgendwie kein Künstler bist oder weil du diese Sachen nicht machst. Oder zum Beispiel, also keine Ahnung, Handwerker, du kannst jeden beliebigen Bereich nehmen, du kannst auch Sportler sein, wo du denkst, ach so krass, da denkt keiner dran. Der Typ denkt dran, weißt du, das war dann so die Art und Weise, wie du diesen Fisch schneidest, wie du den auswählst und so, auf diese ganzen kleinen Sachen.
Es war so die Details und die Wiederholung und
genau,
so weiter.
Genau, irgendwie diese Philosophie dahinter und dass er sein Leben Sushi gewidmet hat, das war irgendwie, das ist einfach super spannend.
Mein Leben für den Fisch.
Diese eine Sache, ja. Das also Jiro Dreams of Sushi. Und übrigens eine andere kleine Doku-Empfehlung habe ich neulich zufällig gesehen. Und das war cool, weil ich habe einfach mit meinem Bruder ferngeschaut. So. Und das macht man sonst nicht. Also sonst hat man einfach nur Netflix und man schaut nur das, was man möchte.
Yeah.
Und das ist das Geile am Fernsehen, weil das zeigt dir einfach irgendwas an. Und das bedeutet, du lässt dich auf Dinge ein oder auch nicht. Aber das heißt, du hast die Möglichkeit, dich auf etwas einzulassen. Bei Netflix, du machst Netflix auf mit einem Ziel eigentlich.
Du hast zu viel Kontrolle, du hast zu viel Auswahl, du hast zu viel...
Genau. Und das war voll cool, weil dann haben wir eine Sache gesehen, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Und zwar war das eine Doku über den Sneaker-Hype.
Hi.
Und ich bin so ein bisschen drin und ich interessiere mich so für ein paar Sneaker und wollte schon ein paar haben und so. Ich meine, insgesamt finde ich diesen Sneaker-Hype affig. Du bist ja gar nicht drin, ne? Nö. Du weißt gar nicht um diese Welt. Aber das ist verrückt, Mann. Wusstest du, dass du so...
Ich habe mir ja aus Versehen deinen alten Schuh gekauft. Ja, stimmt. Ich bin so sehr nicht drin, dass ich vor der Pandemie war ich in diesem Adidas-Laden und die hatten da diesen Schuh und ich habe den gekauft.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, also ich trage den momentan. Also, okay, ich habe nie auf deine Schuhe richtig geachtet. Mir sind Schuhe egal, ich fand den nur gut. Jetzt trage ich diesen Schuh.
Ja, fuck, ich muss nämlich kurz nachschauen, wie die Doku hieß, aber auf jeden Fall, genau, die heißt einfach, ihr findet die auf YouTube oder in der Mediathek.
Ich glaube, die ist bei ARD oder so, habe ich die.
Genau, ARD, genau, der Mediathek. Große Deal mit dem Thun, also da merkt man richtig, dass es für einen Öffentlich-Rechtlichen ist, die Doku, weil der große Deal mit Turnschuhen.
Turnschuhe.
Ja, Sneaker fällt noch nicht mal im Titel, ey. Empfehlung, weil ich meine, ich weiß um diesen ganzen Hype Bescheid und wie absurd das Ganze geworden ist, weil dieses Ding von Sneaker wiederverkaufen und diese Exklusivität der Sneaker, also exklusive Sneaker wieder zu verkaufen, ist eine eigene Industrie geworden.
Mhm.
Also die machen wirklich so quasi Millionen Umsätze oder vielleicht sogar also Milliarden. Oder
Billionen.
Also nee, wirklich hunderte Milliarden, ey. Und es ist wirklich verrückt. Und Leute machen damit ihr Geld. Das ist so, da irgendwelche 16-Jährigen, die mit Bots exklusive Sneaker aufkaufen und die dann einfach teuer verkaufen und so.
Ja, ich habe mal ein Mädel kennengelernt und ihr kleiner Bruder hat das gemacht.
Ah ja?
Irgendwie, ja, ja. Genau.
Und das finde ich
aber... Das ist irgendwie, glaube ich, immer ein kleiner Bruder, der sowas macht. Irgendwie irgendein 18-Jähriger oder so. Ja,
ja, aber das ist, finde ich, eine wirklich faszinierende Sache. Weil, guck mal, Nike bringt einen Turnschuh raus, also Sneaker raus, okay? Und der ist sofort ausverkauft. Und auf Social Media siehst du, dass sie irgendwelche Celebrities tragen oder irgendwelche Influencer und du denkst dir, holy shit, dieser Sneaker, der ist krass, weil der war sofort ausverkauft und Influencer tragen den.
Ja.
Oder irgendwie bekannte Rapper oder so. Aber im Endeffekt...
Also da ist einfach der soziale Stempel drauf. Der
soziale Stempel ist drauf. Aber das Interessante ist, der soziale Stempel ist drauf, aber im Endeffekt, der Schuh wurde ausverkauft, weil ein 16-Jähriger 1000 Bots auf diesen Schuh geschickt hat.
Ja.
Also das heißt, du siehst diesen Social Proof auf Instagram, aber im Endeffekt diese Wahrheit ist... Ach krass, der Schuh war sofort ausverkauft, weil es diese Bots gab.
Yeah.
Und das ist irgendwie interessant, weil das widerspricht sich natürlich. Also das waren ja nicht coole Leute.
Aber das ist dann sozusagen eine, sozusagen Leute kaufen den bei diesem Zwischenhändler für viel zu viel Geld, weil der sofort ausverkauft war.
Ja, genau.
Aber der Zwischenhändler kauft sie sofort auf, weil das sein Geschäft ist, dass Leute...
Zwischenhändler ist der 16-Jährige jetzt?
Ja, genau. Der Zwischenhändler kauft die aber sofort auf, weil er weiß, dass dann die Leute... Also es ist irgendwie so ein...
Nee, es ist
was ist zuerst faszinierend. Irgendwie.
Es ist irgendwie quasi ein Hype, der sich selbst generiert.
Ja.
Genau. Und das war interessant, weil da wurde ein Typ interviewt, der das gerade macht.
Ja. Yeah.
Und der war halt so, wie nennt man das? Also verzerrte Stimme und sein Gesicht.
Ach wirklich? Bei Turnschuhen?
Ja, genau. Ja, weil in den RGB steht halt, dass du nur einen pro Person kaufen kannst.
Ah, okay. So. Das ist tatsächlich irgendwie illegal.
Das ist illegal eigentlich, yeah. Genau. Und das Interessante ist, finde ich, Nike, Adidas, die das eigentlich, glaube ich, auch unterbinden könnten, profitieren selbst davon, weil es einfach dadurch den Hype um den Sneaker gibt. Aber im Endeffekt ist es irgendwo ein Fake-Hype. Und das ist das Interessante, weil Nike profitiert, glaube ich, auch davon wirklich. Also, der Sneaker ist ausverkauft. Und außerdem, der Sneaker wird gerade auf diesem Second-Hand-Markt mehr oder weniger für 400 Euro oder 400 Dollar geahndet.
Yeah.
Das heißt, Nike ist eine heftige Marke. Also, die profitieren schon davon und wollen es dann auch, glaube ich, nicht komplett unterbinden.
Ja. Also, es ist so eine Art. Das sind doch sozusagen Sneaker, die gibt es extra limitiert. Und das ist halt so Werbesneaker. Oder? Also
ja, genau, das ist jetzt nicht der Sneaker, der auch, also solche, ja, bei Sneaker, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben
also
soll.
Also es macht einfach nur die Marke cool,
ja, genau,
damit die Leute den anderen Scheiß kaufen.
Genau, es gibt limitierte Sneaker, also so exklusive Sneaker. Und dann gibt es wirklich einfach ganz normale Sneaker, die du zu jeder Zeit bei Karstadt oder Footlocker kaufen kannst.
Ah, ja.
Und da gibt es keinen Hype drum, die stehen einfach nur da.
Ich gehe zu Karstadt nicht für Sneakern, sondern nur für Turnschuhe.
Was?
Ich bei Karstadt gibt es keine Sneaker, nur
Turnschuhe. Genau, da gibt es ausgewählte Sneaker, die werden dann super gehypt und die sehen dann zum Teil auch wirklich besser aus und sind auch vielleicht hochwertiger insgesamt. Mann, das ist voll interessant, aber im Endeffekt, du denkst, ach krass, Mann, ey, Pharrell Williams trägt den oder who the fuck knows oder Kanye oder so, aber im Endeffekt sind es einfach irgendwelche 16-Jährigen, die sich von Insta inspirieren lassen haben und so. Oder
ich verstehe einfach nicht, warum das nicht offensichtlich ist, also ich dachte, wir hätten das alle schon gecheckt. Also ich finde es so verrückt, dass dieses stumpfe Marketing immer noch also so gut funktioniert.
Nee, also das ist, was ich gerade präsentiert habe, ist eine Ebene davon. Also es ist natürlich nochmal eine tief.
Ja, aber es gibt Leute, die sind Mitte 30 und die sind so wie Kinder bei dem Thema. Ich verstehe es nicht so ganz. Also ich verstehe es schon. Ich verstehe es schon, weil es irgendwie Spaß macht.
Es macht Spaß.
Und die Leute checken es, aber es macht trotzdem Spaß.
Genau,
okay.
Nee, es macht Spaß, weil du sammeln kannst und du kannst es tragen und diese Sneaker steigen zum Teil im Wert. Das heißt, wenn du wirklich so extrem gehst, ist es wie so eine Art Anlage, das ist jetzt übertrieben gesagt.
Ja,
und außerdem ist es Bedürfnis der Menschen, Dinge zu sammeln.
Yeah.
Und dann zweitens ist es auch noch, du bist Teil einer Kultur. Weil wenn du dich damit wirklich beschäftigst, dann verstehst du den Sneaker, aus welcher Zeit er kommt. Und wenn du den trägst, dann bist du so, guck mal, ich repräsentiere mit diesem Sneaker Folgendes.
Die 1993er.
Mode. Was?
Die 1993er.
Naja, aber zum Beispiel bei Jordan, den ersten Jordan-Schuh und sowas.
Yeah. Nein, ich verstehe es eigentlich schon, ja. Ich meine, viele Leute checken es, aber machen es aus anderen Gründen, aber es ist jetzt nicht so.
Das ist einfach
die sind nicht jetzt so komplette Vollidioten, die dann so von diesem Marketing gesteuert werden.
Viele Leute ist einfach nur ein teures Hobby, so insgesamt.
Ja. Yeah,
ist krass, Mann. Ich habe mir wirklich kurz überlegt, auch so, also diese Seiten heißen zum Teil StockX oder so, und da war ich so, Mann, holy shit, der eine Sneaker gefällt mir so sehr. Und das Verrückte ist auch, wenn du mittlerweile Bock hast auf einen Sneaker, also der nicht gerade bei Footlocker verkauft wird, der nicht die ganze Zeit im Regal steht, sondern einfach nur mal droppt oder so, ist es einfach, du kannst ihn nicht kaufen, sondern du musst erstmal das Recht, ihn zu kaufen, gewinnen. Das
heißt,
du musst einfach bei so einer Tombola, Alter, du musst einfach so gezogen werden, dein Name.
Du darfst Geld ausgeben.
Ja, du darfst Geld ausgeben. Und ich finde, das ist wirklich so der Gipfel des Kapitalismus irgendwie. Also nicht nur, ey, du hast schon dieses Geld, so hier nehmt es, und Nike ist so, nee, du hast noch nicht gewonnen, dieses Geld auszugeben.
Ja.
Das ist völlig verrückt.
Ja, es erinnert mich irgendwie wie bei Religion, wo die Leute dann so der Kirche oder der Moschee dann so arme Leute ankommen und da nochmal so Kohle reinstecken, in diesen Spendenkorb, in der in der Kirche rumgeht zum Beispiel.
Warum ist das gleich?
Ja, irgendwie hat es was von einer Religion, und dass man dann so, hier, nimmt mein Geld. Es hat nichts mit einem Gewinnspiel zu tun.
Ja, stimmt, dieses Gewinnspiel.
Der Gewinnspiel-Aspekt ist raus aus dem Vergleich.
Ja, okay, das ist nicht der beste Vergleich, aber ja.
Ey, aber denkst du, ich habe letztens gehört, dass jetzt, die haben das so in den Nachrichten so gesagt, als wäre das irgendwie voll so, okay, jetzt läuft's wirklich schief mit der deutschen Wirtschaft. Mhm. Es gab hier irgendwie Neuigkeiten, der Vorstand von Karstadt und Galeria Kaufhof, das sind jetzt irgendwie auch zusammen, irgendwie sind ja verschmolzen, haben sich getroffen, und so, als hätte der Nachrichtensprecher gesagt, so, Leute, Karstadt Sport wird geschlossen.
Ja, ja.
Und ich dachte mir so, ist es nicht längst zu? Wer geht da überhaupt noch hin?
Ey, ohne Scheiß, ich weiß auch nicht, wie Karstadt immer noch erfolgreich ist, aber es gibt Karstadt so am Hermannplatz oder so und ich glaube, das boomt so seit 30 Jahren.
Nee, es macht länger. Sinn, ich kann es verstehen, weil ich will es jetzt kurz haben und ich brauche jetzt gerade irgendwie
alles. Da gibt es ja alles.
Ja, ich brauche einfach jetzt das, ich brauche Teller. So, nee, kein Bock hier 1000 Stunden hier irgendwie auf Amazon irgendwas zu gucken. Ich gehe da hin und hole mir 4 Teller, so, fertig.
Aber findest du nicht, also man glaubt irgendwie nicht, dass heutzutage immer noch Karstadt voll ist, weil man sich denkt, so,
yeah,
so krass, hey, habt ihr keine Karstadt?
Nee, alle Leute, die über 40 sind, aber so Karstadt Sport, dachte ich mir so, wer geht, was gibt's da?
Ja, was ich gestern entdeckt habe, das konnte ich auch ein bisschen nicht fassen, es gibt eine Seite, die verkauft so Vintage-Pullover und Shirts, also zum Beispiel alte Champion-Pullover und
bla. Ah, ja. Aber tatsächlich
und
alte.
Dir, ich habe auf deren ersten Seite, habe ich so einen alten Mickey-Maus-Pullover von mir gesehen. Das ist einfach so ein Mickey-Maus-Pullover, wo ich, der wird so für 40 Euro verkauft. Der hat, glaube ich, so 7 Mark gekostet oder so. Und das ist einfach wieder auch so ein Ding.
Weißt ja, du? Natürlich. Das ist auch schon seit Jahren so.
Genau,
guck mal hier.
Gepflegt, so 40 Euro für so ein Mickey-Maus-Pullover hast du? Also hätte ich nicht gedacht damals.
Ja, Mickey-Maus ist doch auf einmal irgendwann voll das Hipster-Ding geworden. Das ist alles Mickey-Maus-mäßig geworden.
Ja, ich kann auch nicht alles mitgehen, aber keine Ahnung. Bei einigen also passt es gut, aber auch nicht allen, sagen wir es mal.
Nein, aber wenn es dann komplett alt ist tatsächlich und es ist dieser alte Kinderpullover, so, ja, okay, haha. Also du kannst es ja mal einmal tragen, aber das ist jetzt dein neuer, das ist ein neuer Pulli, so der kommt jetzt wirklich in die Auswahl, dass du so, na, heute Mickey Mouse Pulli, so ein groß.
Weiß nicht. Ja, und dann auch noch große Neuigkeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das von mir wisst oder nicht, aber Stand jetzt?
Ja, ich glaube, ich weiß, was kommt.
Stand jetzt darf ich noch kein Auto fahren, Leute.
Warum nicht, Daniel?
Und das macht mich zu einem besseren Menschen, weil meine CO2-Bilanz ist top-notch.
Nee, deine ist nicht top-notch.
Meine ist top-notch.
Hä? Du bestellst dir Ubers und ich fahre dich.
Elektroautos.
Ja, und ich fahre dich.
Ja, okay, du fährst mich hier.
Ab und zu.
Die ist top-notch trotzdem. Ich fahre ja selber kein Auto. Meine CO2-Bilanz ist top. Wenn ich noch ein bisschen weniger Fleisch essen könnte, aber sie ist top.
Ja, okay. Naja, du hast dir doch, hast du dir nicht irgendwas, du bestellst ja auch Sachen aus Korea.
Einmal, ja. Einmal, zweimal.
Ich möchte das aber nur kritisch einwerfen.
Ja, aber insgesamt, also komm schon, kannst du jetzt nicht leugnen. Also ist eine sehr gute CO2-Bilanz, die ich da abgeliefert habe in den letzten 30 Jahren.
Ja, okay.
Nee, oder nicht?
Also, ja, nee, hast du.
Also,
ja.
Oder
aber, ja, natürlich, aber es war ja keine Entscheidung.
Naja, warum? Also scheißegal, ich meine, das ist eine gute CO2-Bilanz.
Guck, ja.
Ja, genau. Und ich bin auf dem Weg, ich habe mich angemeldet für den Führerschein.
Ja, wir sind
also,
stolz.
Es wird demnächst Führerschein-Stories geben. Und direkt, die erste Story ist schon, um den Führerschein zu machen, braucht man so einen Führerschein-Sehtest. Nochmal so ein bestimmter Sehtest. Ne?
Ja.
Genau. Und,
ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war.
Ja, viel Mann bietet den an. Das finde ich voll interessant, weil so, ach, du kannst einfach da hingehen. Das ist nicht so ein, das ist ja keine staatliche Institution, Alter, wo du das machen kannst oder so, sondern das ist einfach so, du gehst zu Firmen, machst einen Termin und die machen das dir kostenfrei, das ist so Teil deren Geschäftsmodell.
Ah, okay, wenn du schon mal im Laden bist, dass du dann
genau,
so...
Genau, im Endeffekt so bekommen die dann ihre Kunden, weil das so, ja krass, die haben mir schon dieses Ding umsonst gegeben, wahrscheinlich kaufe ich da was, so finde ich voll interessant.
Ja, verstehe.
Und ich bin spontan in eine Firma reingegangen und die hatte spontan Zeit und dann einfach spontan mache ich diesen Sehtest mit einfach so einem Typen aus so
Firmen. Das war eine spontane Aktion.
Ja, eine mega spontane Aktion und dann mache ich plötzlich diesen Sehtest, habe diese Maske auf und bla und der Typ weist mich ein, so ja, also hier dieser Kreis, sagt, wo da die Öffnung ist und bla und dann schaue ich es mir so an, guckt da wie so durch diesen Mikroskop oder was auch immer das ist, Alter, so durch dieses Testgerät und dann muss ich so irgendwie erkennen, was dann da die
Öffnung, Zahl ist.
Ja, nee, die Öffnung ist, also da gibt es einen Kreis und der hat an einer Stelle eine Öffnung und dann musst du sagen, die Öffnung ist oben links, oben rechts, in der Mitte,
was,
oben rechts
okay.
und so. Und dann sehr schnell, Alter, da gab es halt mehrere Stufen, sehr schnell erkenne ich so, ey, yo, also das führt nirgendwo hin. Ich kann einfach nicht, also ich konnte nicht sehen, Alter, wo in welche Richtung das gezeigt hat. Also voll schnell habe ich ihm gesagt so, ey, yo, ich glaube, das war ein bisschen voreilig, diese spontane Aktion.
Yeah.
Ich habe ihm dann so gesagt, ey, ja, ich
wie, aber nicht. Du hast ohne Brille das gemacht?
Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube mit der Brille, weil ich fahre ja auch mit dem, ich würde ja auch mit der Brille fahren.
Wie, das heißt, mit der jetzigen Brillenstärke siehst du schon echt schlecht jetzt.
Ja, genau.
Und das kam da raus.
Ja, das kam dann raus und ich war so, holy fuck, holy shit, also ich musste den mittendrin abbrechen und dann musste ich einen neuen Termin machen zu einem normalen Sehtest. Den hatte ich jetzt auch, weil Fielmann so nice ist, Alter. Also Shoutout an die, ohne von denen bezahlt zu sein, das ist einfach echt gut. Und hab den gemacht und ich finde, jeder Sehtest ist irgendwie witzig.
Ja. Yeah.
Also, weil man gibt sich voll Mühe, man versucht da einfach gut zu punkten.
Und man ist noch ein bisschen stolz, wenn man das noch so sieht.
Genau, ja. Und bei mir war das so, ey krass, ich kann nicht fassen, wie schnell ich schon wieder was nicht sehen konnte.
Weißt du? Ja.
Und das war dann immer, dass die dann halt diese Brillen ändern, so schick, schick, yeah, schick, schick. Yeah. Und dann so, ist es jetzt besser oder schlechter? Oder genauso, genauso. Ist es jetzt besser oder schlechter? Genauso. Ist es jetzt besser oder schlechter? Schlechter. Okay, jetzt besser. Können Sie das lesen? 1, 5 und ich glaube 6.
Und das war dann wirklich eine Swastika. Ist das eine Swastika?
So, das ist, weiß das ich nicht. Ein kleiner Elefant?
Ja.
Genau, 7, 5 und ein kleiner Elefant. Nee, und ohne Scheiß, Mann. Ich brauche jetzt einfach wirklich so also neue Gläser und alles.
Deutlich, also deutlich.
Deutlich, ja, ja. Aber das ist halt normal, wenn man irgendwie 2 Jahre, ich habe jetzt diese Brille mit diesen Gläsern.
Krass.
2 Jahre.
Dir ist nicht aufgefallen, dass du...
Nee, weißt du, warum mir es aufgefallen ist? Als wir bei Shows waren, als wir irgendwie zum Beispiel Jim Jefferies oder so geschaut haben und dann meinte ich so, boah, ey, krass, man sieht ihn ja voll schlecht. Und war so, nee, ich sehe ihn voll normal. Da war ich so, krass, okay.
Stimmt, es gab mal so Momente.
Ja, ja, es gab mal so kleine Momente. Aber es fällt halt nicht auf, weil man schaut halt nicht so oft irgendwie in die Ferne oder irgendwie muss irgendwelche kleinen Sachen erkennen. Ich kann immer noch alles perfekt so sehen innerhalb von 10 Metern oder mehr.
Ich glaube nicht 10 Meter, dass du perfekt siehst.
Ja, offensichtlich nicht, wenn das dieser Sehtest gezeigt hat.
Ja, das wäre mein Verdacht.
Nee, aber genau, ich meine, lesen und so ist alles.
Ja, ja.
So,
naja, du bist ja kurzsichtig, so wie ich.
Ja, genau.
Ihr habt das damals auch so gemerkt, das war richtig komisch, das ging auch voll schnell. Deswegen ist es mir sofort aufgefallen. Ich dachte, irgendwas anderes ist, weil ich war nie Brillenträger und Rostock, so, ich glaube, vorletztes Jahr oder so. Und dann habe ich auf einmal innerhalb von so 2-3 Monaten so deutlich schlechter gesehen.
Ah, ja.
Ich dachte, irgendwas entzündet oder was auch immer was passiert ist, weil es einfach so schnell ging. Und dann habe ich es halt voll gemerkt. Ich kann mir vorstellen, viele Menschen erkennen es daran, dass sie kurzsichtig sind, an so, dass ich die Bahnanzeigen nicht mehr lesen konnte mit den Minutenzahlen und welche Linie. Und ich so, hä, immer wenn ich hier stand, konnte ich sehen, ob die jetzt in 1-2 Minuten kommt oder in 10 erst. Und dann so, hä, okay.
Ja,
und dann,
stimmt.
Das war für mich so die Sache. Und dann hatte ich halt so erstmal so eine andere.
Genau. In Berlin gibt es ja diese Berliner Fenster, diese Billig-News von der BZ dann in der U-Bahn. Und da ist mir auch, fuck, Alter, ich kann diese schlechten Nachrichten nicht mehr lesen. Also von so wichtig, mega nah. Das war mir zwar nie wichtig, aber jetzt fällt mir auf, dass ich es einfach nicht sehen kann.
Ey, mit diesen BZ-Fenstern in der U-Bahn verbinde ich halt immer Todessagungen von Leuten, von denen ich erst dann erfahren habe, dass es die gab.
Ah, ja.
Immer so, Billy Schmann ist tot.
Billy
so,
Schmann.
Wer? Wer ist tot?
So,
der irische Gitarrist und Synchronsprecher ist im Alter von 83 Jahren gestorben. So, schade, Mann.
Schade, ich habe gerade erst erfahren. Aber
von Billy Schmann erst jetzt erfahren.
Aber Kontaktlinsen, wäre das eine Option für dich?
Nee, ich habe keinen Bock drauf.
Ey, ohne Scheiß, oder? Ich finde, das ist irgendwie eine gruselige Angelegenheit.
Ja, jedes Mal diese Sache machen zu müssen.
Ja, ich habe keinen Bock, mir da ins Auge zu pieksen, Alter.
Außerdem habe ich immer relativ Komplimente bekommen für die Brille, für die Fresse mit der Brille.
Ach, echt?
Ja. Obwohl, ich hatte mir mal einmal überlegt, Kontaktlinsen, das war eine kurze
oder
Zeit.
Oder lasern wolltest du auch mal.
Lasern wollte ich, genau.
Ja, aber ich hab zum Lasern, da habe ich mal was Schlechtes gehört. Und zwar, dass das sowas ist wie eine Hüft-OP, dass das quasi irgendwann abläuft, weil bei einer künstlichen Hüfte ist es so, die hält nur so 10 Jahre oder keine Ahnung.
Ah, okay.
Aber ich habe das auch beim Lasern so gehört, dass man immer nachlasern muss.
Irgendwie. Ja, ich habe gehört, dass für die Sehschwäche von mir ist Lasern sozusagen, dieses mit Kanonen auf Spatzen schießen oder was auch immer. Das ist so das Risiko und das ist alles nicht gerechtfertigt, da jetzt zu lasern. Bei, ich glaube, ich habe -1 oder -1,2 oder irgendwie sowas.
Ah ja, okay.
Und dann...
Ich bin auch in diesem Bereich ungefähr.
Ja, aber ich habe es mir trotzdem überlegt. Wenn ich es risikofrei einfach machen kann, würde ich es... Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich immer ein paar Mal ohne Brille gesehen, dachte mir so, hey, das ist wie damals.
Ich würde, glaube ich, eher in diesen neuen Kurzflügel investieren, anstatt in neue Sehkraft.
aber ich fahre jetzt gerne Roller. Ah ja. Wirklich, es macht jetzt, wo es warm ist, macht es richtig Spaß. Du hast
dich angefreundet.
Ja, ich war so richtig risikobereit, ey. Ich weiß gar nicht, echt? Alter. Ja, ich überhole die ganze Zeit Leute. Ey, das ist aber wirklich praktisch. Hier war vorhin eine Baustelle, Riesenstau. Ich bin an allen vorbeigefahren, zack, zack, bam. Ich habe mich so gefühlt wie so ein Drogenkurier in Bangkok, Alter.
Aber das war einer meiner ersten Eindrücke von Bangkok. Ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Podcast erzählt. Yeah. Ich komme an, merke einfach dieses, mein erster Eindruck war diese schwüle Luft, Alter. Mm. Und so dachte, boah, krass, deswegen sind die Augen die ganze Zeit zu. Und das macht gar keinen Sinn.
Und die Haut braun.
Ja. Und, nee, und dann gucke ich aus dem Taxi so nach links. Da war wirklich so ein Familienvater mit so vier Kindern. Also ich glaube, so eine ganze Familie auf so einem Roller einfach.
Yeah.
So, holy shit, ey, das ist crazy.
Ja, in so dritte Weltländer sind die Menschen einfach, teilen sich viel weniger PS.
Weniger PS und Raum
einfach. Ja, weniger M hoch 2 Quadratmeter und weniger Pferdestärken. In Iran war das auch immer so, boah, Alter, das ist wirklich eine Familie auf dem Motorrad.
Ja, wie ist es da eigentlich mit dem Verkehr? Wird das auch so über Hupen und Dominanz geregelt?
Oder als ich ein Kind war, das war interessant, weil ich habe da irgendwie einen Wandel gesehen. Wir waren oft in Teheran und als ich ein Kind war, war das für mich so, weil ich dann sozusagen die ersten Male wirklich mal in einer anderen Welt war und Unterschiede gesehen habe, war es für mich so verrückt, was da passiert. Weil das war einfach so da war so eine große Kreuzung, einfach ohne Ampel. Einfach, oder es gab eine Ampel, aber sozusagen, es ist ja so wie bei überall mit Gesetzen so. Es gibt auch mal Gesetze und dann braucht dieses Gesetz aber auch eine Kultur, die das trägt. Und wenn alle sich darauf einigen, dass das nicht stimmt mit dem Gesetz, dann ist es sozusagen tot, das Gesetz. Also muss auch getragen werden von der Bevölkerung. Und vielleicht hatten die da Ampeln, aber es war noch so sehr nicht angekommen. Also im Endeffekt, was passiert ist, alle fahren einfach in die Kreuzung rein und dann wird so navigiert und man fährt so an. Also ich war so als Siebenjähriger so entsetzt über die STVGO oder was? Straßenverkehrsordnung? Was ist das für eine Straßenverkehrsordnung?
Ich glaube nicht, dass sie die haben. Also
mittlerweile schon. Und dann war ich dann, das letzte Mal war ich ja mit 16 da. Ich war jetzt ewig nicht mehr da. Krass, und mittlerweile, als ich dann da war, war das so, krass, hey, gut für euch, ihr habt Fortschritte gemacht.
Ist irgendwie interessant, dass zum Beispiel Kopftuch eine Pflicht ist, aber wahrscheinlich gar nicht Airbags. Also das irgendwie, oder? Also irgendwie.
Das weiß ich nicht, aber es ist witzig. Ja, ich glaube, das könnte sogar genauso stimmen.
Ja.
Also. So, hat eine Frau ein Kopftuch an, so, ja, okay, ja, fahr los. Also, ja, aber wir haben keine Gürtel.
Ja, genau, hat sie eins?
Wenn sie eins hat, kommt sie in den Himmel, wenn ihr stirbt. Ja. Los, gute Fahrt.
Ja, ich habe irgendwo einen witzigen, Post gesehen oder Tweet oder eine Meme oder irgendwie. Das war einfach so stumpf, weil das war, wenn Gott mir sagt, du gehst jetzt, du kommst in die Hölle, dann sage ich einfach nein, was soll er dann so machen? Ich habe schon nein gesagt. Das war so stumpf.
Naja.
Aber so, ich gehe einfach nicht. Also keine Ahnung, diese Vorstellung.
Er soll versuchen.
Das ist einfach witzig. So.
Wie ist in Russland eigentlich Autofahren?
Autofahren? Keine Ahnung.
Kann man sich das
Spiel. Ich habe Moskau einfach nur, also das kennt man auch daher, also dass es einfach wirklich heftige Staus gibt.
Ja. Yeah.
Einfach wirklich so wie in L.A. oder so.
Weil es gibt auch viel Randgebiet nach innen.
Genau.
Und Feierabendverkehr immer rein, raus.
Genau. Ding. Und außerdem viele Reiche, und da gibt es ja auch viele Reiche, also die wohnen außerhalb zum Beispiel.
Haben die nicht mal eine eigene Spur gekauft? War das nicht mal so ein Ding? Dass sie so eine Spur hatten?
Ich weiß auf jeden Fall, das hat mir dann auch mein Vater erzählt, das fand ich so verrückt, aber auf dem Schwarzmarkt oder keine Ahnung, gab es auch übrigens ziemlich leicht, so Blaulicht zu bekommen.
Ja, ja, viele ja.
Viele Leute
hatten
sich so Blaulicht raufgesetzt und sind einfach gut durch den Feierabendverkehr gekommen. Was verrückt ist.
Ja, das ist krass.
Ja, Leute haben da heftige Strafen dafür bekommen.
Ja,
das ist natürlich auch irgendwann schnell aufgeflogen. Ja, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, dass das Leute hier machen würden.
Nee.
Aber hier, das allererste Mal, das ist, glaube ich, ein Novum, oder? Meintest du nicht auch? Der Typ, der hier dieses illegale Straßenrennen da teilgenommen hat irgendwie. Einer von den
beiden. Ah ja, stimmt. Ja,
wurde
ja
wegen Mord angezeigt. Ne? War das so?
Angezeigt, weiß ich nicht. Wegen Mord, wie sagt man da? Angezeigt?
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Angeklagt. Ja. Anzeige wegen Mord ist raus.
Ja.
Auch schon verurteilt von einem Berliner Landesgericht, Verwaltungsgericht. Auf jeden Fall von irgendeinem Berliner Gericht.
Von einem.
Ich war bei Oberverwaltungsgericht. Da wurde er verurteilt und dann hat das BGH, jetzt klinge ich so, als würde ich mich mit Jura auskennen, aber ich habe es mir einfach nur gemerkt, Das
ist einfach nur ein
Bundesgerichtshof. Beitrag in der Tagesschau gesehen. Ja, ich habe wirklich ein. Ich kann mir manchmal Sachen einfach merken.
Ah ja.
Wenn mich Sachen interessieren, dann merke ich sie mir. Hm. Und dann, ich hatte die Situation auch mal mit Felix und Julian im Auto. Da haben wir irgendwann irgendwie so, ich habe dann so, das hieß dann immer, ich mache den Geschichtspodcast. Und dann habe ich einfach irgendwas, weil irgendwie, ich kenne mich relativ gut aus für einen Zivilisten, sage ich mal, mit so Zweiter Weltkriegszeit, weil ich als Jugendlicher das so geguckt habe und mich immer noch für die Dokus interessiere. Und Netflix hatte diese Doku-Reihe, ich glaube, der Zweite Weltkrieg. Es hieß einfach nur der Zweite Weltkrieg oder so. Und ich habe dann halt einfach sozusagen die Stories von dieser Doku erzählt, wussten die auch. Und ich meinte so, ey, guckt euch die Doku an, die ist voll gut. Und ich habe irgendwie eine halbe Stunde von irgendwas erzählt, zum Beispiel, ich weiß nicht, was es war, irgendeine Schlacht oder so, Stalingrad, es war Stalingrad. Und habe dann so auch so in Detail und dann war das so und so und das war so und so. Und dann an dem Abend hat sich Felix oder Julian, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden, so sich die Folge angeschaut und dann am nächsten Tag gesagt, Digga, du hast einfach 1:1, einfach, es war einfach 1:1, es war sozusagen gar kein Wissen von mir, sondern einfach so abgespulter Scheiß.
Ja, das war genauso wie mit der Story jetzt mit dem, hier mit dem Mord in dem Rennen. Mit
ja,
dem
ja, genau, Mal. Deswegen erzähle ich das.
Du hast es am Freitag erzählt, irgendwie beim Essen, wir haben hier
gegessen. Ich hab's euch und einfach genau, so Sätze auch.
Und dann habe ich später mir nochmal Tagesschau angeschaut und das war dann genau so, ich habe da genau die gleichen Sachen gesehen.
Ja. Yeah.
Weil es gab anscheinend eine heftige Steigerung an Straßenrennen hier in Berlin.
Ja, genau, es gab, das ist ja auch ein Satz, den ich so übernommen hatte, wo er meinte so, früher gab es zwei, das war irgendwie der Staatsanwalt in Berlin, der zuständig ist für Straßenrennen. Und er meinte, so früher hatte er zwei Fälle die Woche zu bearbeiten, jetzt sind es zwei am Tag.
Genau, das war für mich so witzig, weil du hast es genauso am Esstisch erzählt und ich hatte den Beitrag noch nicht gesehen und später sehe ich diesen Beitrag und denke mir so, boah, du hast ja nichts hinzugefügt. Also das war ja so wirklich Bericht erstattet, was du
gesehen hast. Das ist dann irgendwie immer enttäuschend, weil man dann in dem Moment dachte, die Person so hat Wissen und dann siehst du so, denkst du so, ja krass, es ist einfach nur gemerkt. Es ist einfach nur gemerkt.
Ja.
Naja, jedenfalls, der Typ wurde wegen Mord verurteilt, dann sind die in, ich denke, das nennen sie ja Revision, ne? Sind in Revision gegangen, es wurde vom BGH nochmal bestätigt und jetzt ist sozusagen rechtskräftig wegen Mord verurteilt und das ist das erste Mal, dass sie das gemacht haben mit jemandem, der bei so einem Straßenrennen da ist, weil es natürlich die Frage ist, ist es nicht einfach nur Totschlag oder Tod, irgendwas anderes, irgendwas mit Todesfolge oder was auch immer, oder ist es wirklich dieses Mord? Ich glaube, das Ding war, dass das Kriterium bei denen war, er hat den Tod von Dritten so billigend in Kauf genommen.
Ja, genau.
So, deswegen wurde er wegen Mord. Das Ding ist, beide wurden wegen Mord verurteilt und in Revision wurde der eine dann runtergestuft auf die Sache mit Todesfolge oder Totschlag, der den Opa halt nicht getroffen hat.
Ah, ja.
Der Teil des Renns war, aber nicht der Unfallwagen war. Was vielleicht dann auch ja fair ist oder was auch immer, dass er dann nicht die gleiche Mordstrafe kriegt, weil er ihn halt nicht getroffen hat. So.
Ja. Aber finde ich auch gut, weil es einfach nicht nur so blanker Zufall war, sondern du hast wirklich dieses Risiko in Kauf genommen.
Ja,
das war sogar am Kudamm, oder? Das war zwar mitten in der Nacht.
Ja, das war Kudamm.
War das mitten in der Nacht?
Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es war in der Nacht oder
was
so.
Was hat da der Opa gemacht, ey? Ist er?
Ja.
Ja, der Opa war, das ist auch komisch.
Ja. Den Opa verdächtigt. entschuldigen Sie mal.
Was kann ich nicht
mehr. Ja, aber ja, natürlich, also ja, und es ist halt, weil sonst haben die gesagt, gibt es Fälle, wo die einfach so, wo sowas passiert ist und die Leute gehen halt nur 5 Jahre ins Gefängnis. 5 Jahre ist übrigens auch sozusagen viel. Man denkt manchmal 5 Jahre, aber du bist 5 Jahre im Knast. Aber trotzdem, für so etwas war das dann, weiß nicht. Bevölkerung ist ja eh immer für härtere Strafen, damit kriegt man die Menschen ja eh immer, aber ich denke, das ist irgendwie was Populistisches, aber irgendwie denk ich mir auch so, ja, wenn du es so sehr billig in Kauf nimmst tatsächlich und einfach so mit 180, 250 einfach irgendwo langfährst und du denkst, ja, wenn jetzt jemand kommt, dann ist er tot. Also, weil ich kann unmöglich bremsen.
Ja, ja, absolut. Es war ja auch herzlich, diese Aufnahmen da von der Polizei zu sehen, da, wo die dann Leuten hinterhergefahren sind.
Das ach so, ja, ja.
Das war wirklich, war ich so, boah, scheiße, das war wirklich so, am Theodor-Heuss-Platz oder so, hat er so ja. mitten.
Wenn du da Fußgänger bist, dann hast du Pech gehabt. Wenn das, bei dem einen Fall war das ja irgendwie, und ich kann mir vorstellen, dass es öfter passiert, einfach irgendwelche Jungs ohne Führerschein.
Nee, genau, das war der eine Fall, genau.
Ja, so, das sind irgendwelche 17-, 18-Jährigen, ja, ja. die dann einfach so einen Film im Kopf haben und sich denken, ja, voll too geil. First,
get low.
Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr die Generation. Aber ich denke so, hä, wie kann man sowas bringen? Also,
jetzt geht's. Okay, ich mach mal.
Ja, ja, vor allen Dingen dann auch von der Polizei weg, also die Verfolgungsjagd mit der Polizei.
So richtige Ami.
Ja, so, weil man sich denkt, ey, wenn die Polizei dich sozusagen gesehen hat, erwischt hat, dann hast du verloren. Du brauchst jetzt nicht mehr. Also
brauchst du nicht nochmal Gas zu geben.
Aber ich habe schon mal eine Story gehört, tatsächlich.
Wo die es geschafft haben.
Ja. Zu flüchten. Von einem Bekannten von mir. Hm. Und es war einfach eine Story, wo so eine Verfolgungsjagd sich voll gelohnt hat. Und also die sind dann sozusagen damit durchgekommen. Ja, aber also du kannst schon. Also du kannst
Story,
schon.
Die man hören möchte, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, aber so Verfolgungsjagden, also muss ich das zurücknehmen. Sozusagen kann ja auch Sinn machen, weil du kannst ja tatsächlich es schaffen. Wegzukommen und dann bist du ja
empfehle ich nicht übrigens.
Ja, ja. Wir sind ein Podcast, der sich gegen Verfolgungsjagden stark macht.
Das ist unser Ding. Genau, was mich auch immer krass wütend gemacht hat und immer traurig ist zum Beispiel, wenn Leute irgendwie dann besoffen gefahren sind oder so, bauen den Unfall und jemand, der also nüchtern war, was auch immer, stirbt dann, weißt du.
Aber wenn er besoffen wäre, wäre es okay.
Was?
Stell dir vor, es gibt dann so eine Regelung. Ja, war das Unfallopfer auch besoffen?
Aber das würde es tatsächlich nochmal anders machen. Aber ich meine, jemand hat sich komplett an die Regeln gehalten, jemand hat die ignoriert und bla und ist dann war trotzdem dann besoffen irgendwie. Ja, das ist, keine Ahnung.
Das ist auch krass, weil das, soweit ich weiß, war das noch vor 30, 40 Jahren in Deutschland echt anders. Mhm. Da war es sozusagen sozial viel akzeptierter, besoffen zu fahren und solche Sachen. Und es gab viele Unfälle und da hat sich, glaube ich, so eine Kultur gewandelt und die sind da dagegen vorgegangen. Weil mein alter Musiklehrer hatte noch diese Geschichte erzählt. Ich glaube, ich habe sie auch letztens hier am Esstisch, einfach als wir darüber geredet haben, habe ich sie schon erzählt. Mit dem, ich weiß nicht, ob das eine Witz-Story, was weiß ich, von ihm war oder das ernst gemeint war, aber ich glaube, er hat es damals ernst gemeint. Er meinte, in den 50ern oder so war das so, dass Alkohol am Steuer bei einem Unfall sogar mildernd in die Strafe kam.
Was?
Ja, weil es dann so hieß. Aber
am Steuer?
Ja, ja, genau, so, weil es dann einfach hieß, weil man dann so argumentieren konnte, ja, so ich war sagen. Besoffen, also.
Ja, aber ist doch dumm, weil die Regel ist, dass du nicht besoffen bist.
Ja, ja, ich meine, das
nicht als Ausrede nehmen.
Das also, haben wir mit.
Das ist irgendwie witzig, den Verstoß als Ausrede zu nehmen.
Ne, ja, nee, aber das kannst du ja, du kannst ja jetzt, glaube ich, immer noch, viele Morde passieren, glaube ich, unter Alkohol.
Naja.
Und das ist mildernd, glaube ich. Müsste mal jemand schreiben, aber ich glaube.
Das ist eine andere Sache, weil es ist ja natürlich nicht verboten, besoffen zu sein oder sich besoffen zu prügeln. Es ist verboten, sich zu prügeln.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall verboten, besoffen Auto zu fahren.
Ja. Aber damals halt in den 50ern, was auch immer.
Ja, ja, aber ich meine bloß, wie stumpf das ist. Das
ja, ist ja, ja. Und dann meinte,
Verstoß ist die Ausrede.
Ja, und er meinte ja sozusagen, dass jemand zum Beispiel einen Unfall gebaut hat und dann in die Kneipe gerannt ist und sich abgefüllt hat. Boah. Also so, das war für mich der Witz. Aber ich glaube, das war sein Ernst. Müsste mal jemand sagen. Und ich kenne es auch von einem anderen älteren Typen, mit dem ich mal geredet habe. Das ist, ich glaube, vor 30, 40 Jahren war es anders.
Jemand ist verletzt im anderen Auto und du suchst schnell so auf Google Maps die nächste Bar oder so.
Mach mir Berliner Luft, mach mir 10 Berliner Luft hier. Ich hab richtig Scheiße gebaut. Nee,
du gehst dann in so eine Bar mit so, wie nennt man diese, keine Ahnung, so Tresengirls, die dann so die Kinder von oben eingießen.
Mit
so,
diesem Alkoholmesser.
Ich hab Scheiße gebaut.
Ich hab richtig Scheiße gebaut.
Ja, heftig, Mann. Übrigens auch eine andere Doku, weil wir hier die ganze Zeit über Dokus reden, die ich auch empfehlen kann, ist die Epstein-Doku auf Netflix. Hm. Übrigens, kleines witziges Detail dazu, wenn man darin Humor
kleines
finden,
witziges Detail.
Wenn man Humor darin finden möchte, ist, die heißt auf Deutsch einfach nur Epstein stinkreich. Und das ist so, ja, es geht nicht darum, wie viel Geld er hat. Also, weil das, die haben es einfach
wirklich
nur,
stinkreich?
Ja, die haben das Wort, also
wie heißt die denn auf Englisch?
Filthy rich, aber da passt es.
Ah, das ist,
genau. Yeah. Also so stinkreich. Ja, yeah. Das war eine der Sachen, die er war. Aber nicht alles.
Kennst du den Film? Ich habe den englischen Titel vergessen. Ich glaube, dass der heißt Money Talks. Und auf Deutsch heißt der Geld stinkt nicht.
Das erinnert mich daran.
Geld stinkt nicht.
Nee, Empfehlung. Ja. Ich glaube, das ganze Ding krass an der Oberfläche, aber es ist einfach spannend, überhaupt da hinzukommen, überhaupt an die Oberfläche. Mhm. Weil ich wusste über, also um Epstein sozusagen Bescheid.
Ja. Und, aber wusste nicht, wie das abgelaufen
genau,
ist.
Genau, es gab alles. Dann auch irgendwie so weltweit Memes, irgendwie so Epstein didn't kill himself und so.
Ja.
Und im Endeffekt, ich möchte nicht spoilern, aber. Am Ende gibt es einen Forensiker, der auch, also Spoiler-Alarm, aber der dann auch die untersuchen das und der Forensiker sagt so, ey yo, ist eigentlich so ziemlich unmöglich, dass er sich da in der kleinen Zelle mit so wenig, wie soll ich sagen, Kraft irgendwie umbringen konnte. Also dieses Bett war nicht so hoch und bla.
Die Physik stimmt einfach
nicht. Ja, genau, das hat einfach nicht gestimmt und an allen Ecken eigentlich. Das war völlig absurd, weil er kam dann am Ende. Ja, deswegen, also Spoiler-Alarm. Aber ich meine, wenn ihr nicht wisst, dass Epstein gestorben ist, dann keine Ahnung, wo ihr seid, Alter.
Ich glaube einfach, ich meine, es gibt diese Sache mit dem Rechtsstaat und so und das funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut es in den USA funktioniert, aber sagen wir, in Deutschland funktioniert es meistens, was auch immer. Hm. Aber wenn du zu viele zu mächtige Feinde hast und über die dir das schlimmste Geheimnis hast, was man haben kann, und zwar, dass sie irgendwie Pedos sind, dann wirst du umgebracht.
Ja, ja.
Aber also wie willst du das überleben?
Also ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar selber umgebracht werden wollte. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, er wäre ja nie wieder rausgekommen. Er wäre nie wieder rausgekommen. Also
ja, ich weiß nicht, ob
er sein Ego sozusagen verkraftet hätte. Deswegen, ich kann mir sozusagen beide Fälle vorstellen, fast schon, dass er umgebracht werden wollte oder halt, dass er natürlich sofort umgebracht wurde.
Ja, das ist ja krass. Tiefer kannst du ja gar nicht fallen von Milliardär mit so viel Freiheit sozusagen. Ja,
aber das war wirklich sozusagen der zweite Tag oder der erste Tag im Knast.
Ja, ich glaube nicht, dass du dann sofort die Entscheidung triffst.
Und naja, who the fuck knows? Also ich meine, er wusste, es hat sich angebahnt, dass er da nicht mehr rauskommt. Also
ja, aber wenn ich für sowas in den Knast kommen würde, würde ich mir denken, ja, ich schau mal, ob ich irgendwie das so hinkriege, wie in diesem Film, wo man im Knast nochmal zu so einem Intellektuellen wird und krass viele Bücher schreibt.
Aber, ja, aber die Sache ist, das fand ich eigentlich ganz interessant und da gab es, er war ja auch, also er hatte, wie soll ich sagen, das klingt so komisch, über ihn zu sprechen, aber deswegen waren die ganzen Leute mit ihm verbunden und nicht nur, weil er diese Mädels den Leuten irgendwie anbieten konnte, also nicht nur deswegen, sondern er war ja tatsächlich mit so der Elite in den USA irgendwie befreundet und verbunden und so und auch mit Intellektuellen und so. Ich glaube, auf einem Bild gab es, glaube ich, eins von Steven Pinker oder so. Kennst du den?
Nee.
Egal, Wissenschaftler, Autor und bla. Und hoch angesehen. Und da gab es auch so eine Passage, wo die gesagt haben, er galt ja auch als Philanthropist. Also er hat wirklich wichtige wissenschaftliche Projekte und so gefördert und viel Geld reingesteckt und so. Und das war natürlich super interessant. Also gar nicht, um das irgendwie zu rechtfertigen, weil der Typ war der Teufel, der gehört in die Hölle. Und der schmort da auch, Alter. Aber das war dieses Chappelle-Bit irgendwie so, he saves, but he rapes.
Yeah.
Und das war voll interessant, das so zu sehen. So, ah ja, okay, krass, ach so, deswegen und so. Und was ich heftig fand, ist, dass anscheinend Bill Clinton bis heute leugnet, dass er da war auf dieser Insel.
Ah, krass.
Ja, hatte ich das schon in der letzten Folge erzählt? Aber er war auf dieser Insel, also Bill Clinton.
Ja. Yeah.
Und da wurde auch über ihn gesprochen und gesagt, so, da gab es irgendwie so einen Hausmeister oder so einen Techniker auf dieser Pedo-Insel, Alter. Und der hat gesagt, ja, Mann, ich habe hier schon Zeug gesehen. Und dann hat ihn ein anderer Typ, der da auch gearbeitet, gesagt, so, hey, wunderst du dich nicht, warum es hier immer so viele junge Mädels gibt? Und der hat das alles die ganze Zeit immer ignoriert. Und dann hat er irgendwie, da hat der Typ ihm gesagt, hey, du hast auch zwei Töchter, oder? Und dann hat er gesagt so, ja, würdest du diese zwei Töchter hier auf diese Insel kommen lassen? Und da hat der Techniker gesagt so, okay, ich beende alles hier. Einleuchtung gekommen. Und er meinte, er hat da Bill Clinton schon gesehen auf dieser Insel. Und Bill Clinton leugnet das sozusagen bis heute. Und es gibt ja auch, also Bill Clinton ist mit ihm 25 Mal geflogen. Mm. Also was arschviel ist.
Das
also,
ist super viel.
Ja, man fliegt nie, also mit wem fliegt man so oft in einem Leben? Also es ist eigentlich richtig heftig. Ja, er hat wirklich hin und her geflogen. Und
das ist
so.
Wirklich der einzige Grund, kann sein, 25 Mal mit jemandem zu fliegen ist, wenn man auf eine Insel geht, weil beide.
Ja, aber die Sache ist halt, der Typ hat, dieser Techniker oder so, hat gesagt, der hat Bill Clinton da keine Sachen machen sehen und so. Also, und das kann ja auch gut sein, dass viele um diese Sachen nicht wussten. Das kann sein. Aber es ist wahnsinnig spannend.
Ja, aber du willst doch den Zeugenkreis klein halten. Also ich glaube, dann wäre Bill Clinton auch richtig dumm, wenn er dann so einfach so richtig öffentlich mit einer 14-Jährigen oder was weiß ich, wie alt waren die, 16-Jährigen rummacht.
Das ist das Krasse bei Prince Andrew, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, der hatte so ein richtig misslungenes Interview dazu, aber ich hab's nicht gesehen.
Das ist mir komplett, das ist komplett an mir vorbei, weil die zeigen nochmal dieses Interview so zusammengeschnitten. Und ich denke mir, boah, wie schlimm kann man in einem Interview aussehen? Weil er hat so, versucht, glaube ich, komplett so frontal, offensiv zu gehen und das Ganze so zu leugnen und zu verstecken und so.
Yeah.
Aber es gibt ein Foto mit dem Missbrauchsopfer. Es gibt ein Foto.
Und von ihm. Von ihm.
Und ich glaube, Epstein hat geschossen und er ist sogar in der Reflexion des hinteren Fensters zu sehen oder so. Das war von einer
anderen Cam. Ach so, es gibt es.
Genau, und da ist nochmal der, meiner Meinung nach mit der größte Teufel der Doku ist halt die Frau von Epstein, weil ich glaube, sie hat das als Frau, diese ganzen Rapes, diesen ganzen Missbrauch und so legitimiert. Weil ich glaube, viele Mädels waren so, die wurden von der Frau auch zum Teil eingeladen.
Ja. Yeah.
Die haben die einfach als intellektuelle, reiche, einflussreiche Frau gesehen.
Und als Frau irgendwie.
Und als Frau. Yeah. Und genau, und als Frau, dass sie sich dachte, so, ja krass, wenn was ist, ach so, ich vertraue dieser Frau einfach in diesem Ganzen. Und diese Frau hat die Mädels zum Teil auch einfach dazu gebracht, das zu tun. Also es war so, komm, lass uns Epstein massieren, komm, lass uns hier seine Füße waschen, komm jetzt.
Füße waschen?
Ja, das war so eine Sache. So.
Jesus.
Wahnsinn! Ich finde es voll krass, dass diese
Füße
Frau da,
waschen.
Ey, ich verstehe nicht, warum diese Frau da noch frei rumläuft. Ich weiß gar nicht, warum das auch so schnell erstickt wurde einfach so in der Öffentlichkeit.
Yeah.
Und ich habe irgendwie einen interessanten Kommentar irgendwo gelesen bei der NZZ oder so darüber, weil das war ein ganz cooler Winkel, weil die meinten, jeden Sonntag schauen die Deutschen zum Beispiel Tatort und es wird so gemutmaßt, wer der Täter war bei Tatort und das ist so ein Volkssport geworden.
Yeah.
Aber man hat sehr schnell aufgehört zu mutmaßen bei Epstein, wer da der Mörder sein kann. Also das fand ich irgendwie interessant, dass man bei dieser Fiktion so voll da drin bist, aber da ist es passiert gerade vor unseren Augen und wir denken gar nicht mehr
dran. Ich glaube, manchmal gibt es einfach sozusagen so Erosionen so und dann poppt dann einer auf und dann kommt so ein Skandal raus und dann sind die alle, die hier unter sind, sind dann so, ja, lass ihn schnell ficken, schnell fertig machen.
Mm.
Und dann aber darüber, also das finde ich, das geht
nicht
tiefer.
Ja, es gibt ein Interesse.
Also einfach ein Baum, aber wo sind die ganzen Wurzeln? Wer hat diesen Baum irgendwie mit?
Ja, es gibt natürlich ein Interesse von mächtigen Leuten, die mit ihm verbunden waren, dass da nichts weiteres rauskommt.
Also einfach zu viele mächtige Feinde, über die er ein zu heftiges Geheimnis zu vielen anderen Menschen sagen kann, zwar der Welt sozusagen. Ich meine,
wer er?
Epstein, ja, also es ist einfach, das ist ein
nicht
Todesurteil.
Feinde, also
nein, Feinde, also in dem Moment dann Feinde, in dem Moment.
Ach so,
ich glaube, in dem Moment,
wo, ab dem er im Knast war, war er ein Feind sozusagen.
Ja, in dem Moment, wo er Aussagen machen kann, ist er so krass. Das. Also als wärst du aus der Mafia in dem, wie nennen wir das, Zeugenschutzprogramm oder so. Du musst dann umgebracht werden, also weil du kannst alle anderen sind. Man hat sich ja gegenseitig unter Kontrolle, weil du kannst es denen nicht erzählen, weil ja dann sag ich ja auch so. Aber er ist aufgeflogen und jetzt war er dabei, alle anderen mit reinzureißen.
Das ist heftig. Ja, aber auf jeden Fall Prince Andrew richtig, also das ist ein ungelungenes Interview. Also nicht jede Promo ist gute Promo.
Ja.
Und das Krasse ist, das fand ich so witzig, weil das Opfer, sie hatte diesen ganzen Abend, das war glaube ich in London und sie war mit Epstein, dieser Frau, Ghislaine Maxwell heißt sie glaube ich, oder so, Ghislaine Maxwell und Prince Andrew, die waren da unterwegs, erstmal bei denen zu Hause oder so und dann sind die zusammen in einem Club und da hatte sie sehr detailliert beschrieben, dass Prince Andrew sie so voll eklig angetanzt hat und angemacht hat im Club und so und dass er so richtig heftig geschwitzt hat und auf sie raufgeschwitzt hat.
So. Okay, das kann ich mir vorstellen, so ein ekelhafter, so ein mit 40er besoffener alter Mann.
Engländer, so ne. Ja.
Was?
Engländer.
Ja, der auf dieses unschuldige Mädchen tropft.
Genau, das ist so voll eklig beschrieben, so durch das Hemd durch
Mann.
Und so.
Ja.
Und das fand ich voll geil, weil im Interview meinte er dann so, und das kann einfach verlegen, also er meinte so quasi, das kann gar nicht sein, weil...
Ich schwitze nicht.
Genau, ich habe eine medizinische Condition, die da sagt, dass ich gar nicht schwitze.
Das ist deine Verteidigung.
Bro, du schwitzt gerade im Interview und zwar richtig heftig, Alter. Also das ist meist da. Also,
wirklich? Sah schwitzig aus? Oh
der
Mann, ey.
Nee, genau, der meinte so, ja genau, ich habe das medical condition that I'm, don't swear at all. Und ich denke, wir haben das Foto, du schwitzt gerade, wir haben noch dieses Foto, weil... Digga, du warst da, Alter. Ja, er war auch bekannt. Und
aber das muss, glaube ich, richtig krass sein für alle Männer. Und man muss ja da sagen, wir sind ja, wollen ja nicht immer diese, sag mal, wir, Wir haben ja ein Problem mit dieser ganzen Twitter-Justice-Warrior-Sache und dieses ganze Blablabla. Mhm. Aber wir stören uns ja oft über die Art und Weise der Kritik oder die Intensität und die Gerechtfertigung oder was auch immer.
Ja.
Aber
und der Ton auch dabei.
Und der Ton und ob das konstruktiv ist. Und so.
Das Selbstdarstellerische.
Genau, die Motive dahinter und so. Aber man muss ja in diesen Fällen sagen, es geht ja tatsächlich da um diese mächtigen Männer. Das ist ja irgendwie so ein Männerding. Ich meine, die Frau hat ihm dabei geholfen, aber das ist so ein Männerkreis. Es ist halt dieses Bild von mächtiger Mann und ohnmächtige Mädchen sozusagen.
Ja.
Und das sind halt so Millionäre, Milliardäre oder was auch immer. Und das muss ja eigentlich sozusagen, die sind ja über Jahrzehnte durch ihr Leben gelaufen. Prinz Andrew zum Beispiel, der ja königlich sozusagen ist. Epstein hat es sich erarbeitet und war dann irgendwann in diese Kreise gekommen. Aber viele von denen sind ja schon seit Jahrzehnten es gewohnt gewesen, dass ihnen nichts was kann. Niemand kann denen was. Irgendwie. Klar. Also ich glaube, das muss irgendwie voll dann im Charakter irgendwann drin sein, dass du dir denkst, ja, also ich habe das Leben schon verstanden. So, ich bin mittlerweile 50, nie ist was passiert, ich habe mir schon so viel erlaubt, ich bin dieser Typ, keiner kann mir was, ich bin mächtig, durch Macht habe ich ja mehr Freiheit als andere Leute,
genau,
wenn wir vor dem Gesetz eigentlich gleich sind, aber dieses Geld und diese Macht gibt mir mehr Freiheiten und so weiter. Aber jetzt kommt das Internet und dieses Twitter-Ding und diese und irgendwelche neuen Möglichkeiten von Informationen teilen und auf einmal werden die so gebumst. Teilweise. Okay, eigentlich nur teilweise. Eigentlich nur Epstein.
Nein, ich würde also gar nicht so sehr sagen, das glaube ich, ich weiß nicht, also das Internet hat schon dazu geführt, dass ich sozusagen die Opfer auch gegenseitig austauschen konnte
und
sich Mut machen konnte.
Ich meine, vor 40 Jahren war das alles, glaube ich, nicht möglich oder vor 20. Kann das sein?
Also im Endeffekt ist es halt, also keine Ahnung, das wird sozusagen in der Doku deutlich, dass es einfach ein bestimmter Anwalt war, der dann auch dem Mädel sozusagen Mut gemacht hat und dann nochmal weiter zu klagen und einfach gesagt hat, nee, wir gehen dann noch in die nächste Instanz und bla bla bla.
Yeah.
Also sozusagen schon so, dass es auch möglich gewesen wäre. Das Internet
bietet
jetzt nochmal neue Möglichkeiten. Aber
also du meinst, das Internet war nicht so Schlüssel dazu?
Also vielleicht, aber ich glaube, dann wurde es nicht so sehr in der Doku beleuchtet.
Ich meine sozusagen zu den ganzen MeToo-Sachen, wie hieß nochmal der Harvey Weinstein?
Ja.
Wäre das offline möglich gewesen, ihn sozusagen zum Fall zu bringen?
Ja, ich weiß sozusagen nicht. Also die gesamte Bewegung wäre ja vielleicht so ohne das Internet nicht möglich gewesen, diese globale Bewegung.
Ja, das sowieso nicht.
Und deswegen kann man das vielleicht sagen, aber ansonsten schon.
Die konkreten Fälle,
glaube ich, dann irgendwie schon. Aber im Endeffekt, das Interessante ist am Internet, und das kann sozusagen positiv und negativ benutzt werden, ist dieser Druck, den die Richter zum Beispiel dann erlebt haben, diese Aufmerksamkeit.
Ja.
Weil die gab es zum Beispiel damals vielleicht nicht. Also das heißt, etwas konnte ohne Aufmerksamkeit an Leuten irgendwie an der größeren Masse vorbeigehen, einfach weil es nicht so sehr in der Aufmerksamkeit von Social Media war.
Und weil der Fall nicht politisiert ist, sondern einfach nur als krimineller Fall.
Oder vielleicht, weil auch irgendwelche Journalisten dann bezahlt wurden, hey, schreib nicht darüber oder sowas. Das war vielleicht voll möglich, aber heutzutage wäre das einfach nicht mehr möglich.
Ja.
Genau, und ich glaube, das hat auf jeden Fall, das hat positive Seiten, aber auch negative.
Ja,
weil zum Teil ist dann, keine Ahnung, kann ein Gericht so sehr oder so unter Druck gesetzt werden, dass man sich gar nicht mehr anders entscheiden kann und dann denkt man sich, ist das ein fairer Prozess oder nicht?
Ja, es ist so Öffentlichkeitsarbeit, es ist als wäre das Internet so deine Lobby auf einmal.
Ja, das ist irgendwie der nächste Judge irgendwie sozusagen. Also
yeah.
Das ist so quasi, das ist ein Judge, der den nächsten Judge kontrolliert sozusagen. Also
ja, öffentliche Meinung. Ich meine, gab es immer, aber halt nicht so viel vielleicht oder so.
Ja, das Ding ist, weswegen wir diese Wissenschaft haben, Jura, ist, dass also da gibt es bestimmte Regeln und jemand muss da durchgehen, um zu sehen, ach so, der hatte Recht, der hatte Unrecht, bla, der bekommt diese Strafe.
Ja, weil man ja gerade nicht wieder in das Mittelalter-Ding reinkaufen will von, Scheiterhaufen oder an den Pranger stellen und Leute bewerfen, die ihn einfach mit vollen Obst. Das ist das, was auf Twitter passiert, nur mit Tweets.
Genau, und im Endeffekt, auch wenn ich wenn ich, ja, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Wenn ich diese Straftaten natürlich verurteile, einfach mit einem gesunden Menschenverstand macht man das einfach, man verurteilt diese Taten, kann ich das sozusagen nicht gutheißen, diese komische Jagd, also ich meine jetzt gar nicht Epstein oder so, weil das war systematisch und über mehrere Jahre und das waren dann hunderte von Opfern sozusagen, aber dann gibt es irgendwie Einzelfälle, wo du dir denkst, so holy shit, also okay, ich verstehe das voll, lass uns das alles per Anklage, Anzeige machen oder sonst was. Und so werden Leute einfach gerade durchs Internet gejagt und mobilisiert und so. Das finde ich auch, das finde ich heftig, das finde ich krass zu sehen.
Es ist so eine Art Treibjagd. Leute haben Spaß, einfach Leute zu jagen und manchmal komplett ungerechtfertigt für nichts.
Ich habe irgendwie so einen Tweet gesehen, Twitter so, und da war das irgendwie aus USA und das war also wen canceln wir heute? J. Cole? Weil J. Cole hat irgendwie Shit abbekommen, weil er irgendwie so eine andere Rapperin No-Name gedisst hat.
Ja. Yeah. Diesen ganzen Ding. Also einfach nur noch Bock haben, ey komm, wen machen wir?
Ja, genau, weil er sich sozusagen nicht zu Black Lives Matter sofort geäußert hat, aber er war sogar Teil der Proteste.
Yeah.
Und sie hat ihn direkt am Anfang, ersten Tag, so zweiter Tag von Black Lives Matter, hatte sie so gesagt quasi, guck mal, wie viele Rapper es gibt, die die ganze Zeit darüber rappen, wie hart es ist, schwarz sein, Kultur, schwarze Kultur. Yeah. Aber die melden sich nicht, wenn es drauf ankommt und so. Und ich meine, er hat sich gemeldet, er war da sozusagen. Und sie hat ihn kritisiert, dann hat er sie in einem Diss-Track gedisst, mehr oder weniger, und dann hat sie ihn, und dann die ganze Twitter-Welt war so, ja, fuck J. Cole! So, das ist richtig schlimm.
Ich werd schon fast müde, wenn ich das höre.
Das ist krass. Das ist komisch. Ja. Aber egal.
Egal. Das Wichtigste ist, dass der Merch am 30.06.
30.06.
30.06. kommt der Merch.
Drop.
Wie ich immer sage.
Er droppt und alle Infos bekommt ihr dann über unsere Kanäle auf Instagram @DanielWolfson_.
Ach, und wir packen es auch, glaube ich, in die Beschreibung von der Folge, dass ihr, geht das mit dem Link, dass man den in die Folgenbeschreibung packt?
Das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn wir den Link haben.
Ja, genau.
Und ansonsten in allen unseren Bios, Link in Bio.
Ja, aber auf unserer Seite. Wenn ihr uns auf Instagram und so nicht folgt oder einfach kein Instagram habt, weil ihr vernünftige Menschen seid, dann findet ihr das auf Spotify und auf iTunes. Kann man es auch bei Apple Podcasts irgendwie reinpacken?
Ja, genau. Ja.
Genau, ich habe keine Ahnung von der Technik. Daniel macht das immer alles. Deswegen, kommt ihr direkt auf die Merch-Seite. Wie gesagt, bei der nächsten Folge, die rauskommt, bei der Folge, die auch am 30.06. an dem Dienstag rauskommt, nur, dass ihr es jetzt schon wisst, dann kommt der.
Genau. Oder auch auf unserer Seite www.chipsandkabel.de.
Genau. Genau. Das ist meine Startseite.
Deswegen, echt?
Nein. Dann auch.
Okay, Leute, dann haut rein.
Haut rein.
Und ciao.
Ciao.